Gregor.
Octodad. Willkommen bei den Biertauchern.
Prost, zur Horst. Folge. Ah ja, stimmt.
Prost, Horst.
Du kriegst sogar einen Prost von mir, nicht nur ein Octodad.
Folge 147.
147, ja. Wir schreiben den, ich glaube, das ist der 10.03.2014 und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Vukonic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg.
In der Zypresse.
Ja. Ja, bevor wir starten, danke für alle Flatterer.
Wir haben ca. 8 Euro eingenommen für Flatter und wir bedanken uns herzlich.
Ja, danke, danke, weiter Flatterer. Auch wenn wir es nicht jede Folge erwähnen, aber jeder Flatterer freut.
Absolut, ja.
Deine rituelle Frage?
Ja, habt ihr irgendwas Erzählenswertes erlebt?
Erzählenswertes? Ja, ich war eh schon wieder ein bisschen nicht da. Ich war kurz, zwei Wochen, drei Wochen. In Norwegen, aber nur für 3 Tage und ein Abstecher in Finnland, in Helsinki.
Für wie viele Stunden?
6-7 Stunden, maximal 8 Stunden. es ging sich aus, dass wir in die Stadt fahren, ein bisschen Sightseeing machen und zurückfahren. Gleich zum Anfang, Helsinki ist jetzt nicht so spannend, dass man da wirklich tagelang Sightseeing machen würde. Es gibt ein paar Gebäude, die cool ausschauen, aber es war jetzt nicht so extrem.
Wenn ich dich richtig verstehe, du lieferst einen Reisebericht von 3 Tagen, als mir mal Fahrt war und ich musste schnell 3 Tage nach Norwegen.
So ungefähr, ja, wir waren mal schnell da oben.
Könnte man einen Film drüber drehen. Coen-Brüder-Film, so wie Fargo oder so, stellt man das dann vor, so langsam. Ja, ich habe Octodad gespielt, ich habe Silent Running angeschaut und ja, so 2 Tech-Stories kann ich auch noch bringen.
Okay, und ich habe ein Buch gelesen, Polikav.
Hättest du es aufgeschrieben.
Hätte ich es mal aufgeschrieben. Polikav hat einen Traum, so circa heißt das Buch. Mhm. Österreichischer Kriminalroman.
Oh, fein.
Und ein Tech-Thema habe ich noch.
Schön.
Ich habe ein neues U-Book bestellt, ein Lenovo ThinkPad Yoga.
Ah, ist das ja. Das, was schwarz und edel vor dir liegt? Oder noch?
Genau, das ist dieses, was da in Magnesium oder was sie da machen.
Und zu erklären vielleicht unsere deutschen Hörer, U-Book ist so eine Aktion.
Gibt es das nicht? Ne? Es kommt ja eigentlich aus der Schweiz, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, ob das dann gleich oder so?
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, kann man ja sicherheitshalber sagen, da kriegen Studenten vergünstigt zu Semesteranfang Hardware.
Genau. Und in dem Fall leider inzwischen zwangsweise Software.
Okay, das kann man sich nicht mehr wegkonfigurieren.
Manchmal, nicht bei Ultrabooks.
Okay.
Kann ich nachher noch mehr dazu sagen. Mhm.
Ich habe nichts zu sagen. Jawohl, eine aktuelle Meldung. Es gibt die Zypresse zu sehen auf YouTube, wurde uns heute vom Garib berichtet. Wenn man auf YouTube sucht nach kurdischer Abend Zypresse, beziehungsweise wenn man in die Shownotes schaut vom Biertaucher Podcast 147, findet man einen circa 3-minütigen Clip über den letzten kurdischen Abend.
Ja, okay, fangen wir mal mit einem leichteren Thema an. Also, eine Drüberstreusel-Meldung oder so. Ich bin über Raspberry Pi News gestolpert. Da wird es vielleicht, es gibt die Hoffnung, einen freien, quelloffenen Grafiktreiber geben. Ja, den gibt es noch immer. Die ist jetzt lebendiger denn je, weil anscheinend wurde Dokumentation und Treibercode offengelegt für den Grafikchip oder zumindest für eine Art verwandte Art des Grafikchips. Das kam aus dem Heise-Artikel nicht so raus.
Diese Mali-Version oder was war das?
Genau, das wird da eh geschrieben. Da entstehen BCMs 2835, dieser Chip, da wurde die Dokumentation zum Teil offengelegt und BSD lizenziert und der enthält denselben Grafikkern. So, Schlussstrich unter dieser Punchline ist, man hat jetzt mehr Informationen über den Chip, man kann jetzt quelloffenen Treiber dafür programmieren, es ist möglich. Und
das heißt, Raspberry Pi wird freier?
Ja. Zumindest wird das so. Es wird vielleicht ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten geben. Ich meine, es gibt jetzt einen OMX-Player, der sehr nur eingeschränkt abspielen kann. Ich fand den so cool. Habt ihr den jemals ausprobiert, den OMX-Player und den Raspberry Pi?
Ja, einmal.
Ich finde den spitze. Also der ist bei uns der Hauptplayer, mit dem wird alles angeschaut. Das funktioniert nicht.
Und der hat gelitten unter dem unfreien Treiber? Oder?
Ja, insofern, weil er von der Funktionalität halt sehr eingeschränkt ist und der auch nicht irgendwie weiterentwickelt wird. Und wenn man dann nachgelesen hat, weil ich habe mich eine Zeit lang auch damit auseinandergesetzt, wie man den Chip dazu benutzen könnte, zu kodieren. Also von einer Webcam Bilder dann H264 zu kodieren. Und da zum Beispiel spürst du es dann spätestens, wie eingeschränkt eigentlich das ist und was für ein Horrorcode eigentlich das OMX Player ist, eigentlich auch so ein zusammengehagertes Projekt. Und für die Hörer, die es nicht kennen, der OMX Player hat eine coole Sache. Das ist ein Command-Line-Videoplayer und man braucht keinen X-Server, um Videos abzuspielen, sondern spielt direkt im Frame-Buffer ab.
Also ich brauche nicht einmal ein X oder...
Nein.
Aber es ist nicht Textmodus, es ist ganz scharfe
Pixel.
Ich glaube vom VLC gibt es auch ein Output-Modul als Framebuffer, das direkt im Framebuffer lädt.
Ich finde das halt
schön. Kann ich VLC auch über die Konsole starten?
Ja, also CVLC ist der Command-Line-Client.
Okay. Das heißt, selbst wenn ich mein Nvidia nicht zum Laufen kriege, könnte ich trotzdem Videos schauen.
Ich meine, der CVLC würde halt mit einem Raspberry Pi, glaube ich, nicht funktionieren, weil er halt nicht beschleunigt ist. Da kann der, glaube ich, die...
Full HD oder so.
Kannst vergessen. Deswegen ist der OMX Pi, also wir haben einen Einsatz und das funktioniert erstaunlich gut.
Coole Sache.
Wenn man jetzt nicht gerade Untertiteln und so wieder halt manchmal Probleme. Ja. So viel zu den Good News vom Raspberry Pi.
Ja, wir haben ja jede Menge Tech-Meldungen, oder?
Ja, aber die Themenliste habe ich leider nicht, kam ich nicht mehr dazu zu öffnen.
Muss ich hier alles selbst machen?
Ja. Ich bitte darum.
Ja, also, okay, kannst du passen, das dauert jetzt.
Kannst schon weiterreden.
Ja, wir hatten doch jede Menge Tech-Themen.
Ja, na dann diesmal vor.
Jetzt hast du die sind nämlich auch fast alle von mir. Gut, aber da ist eins vom Gregor. Eclipse-Entwickler startet Kickstarter-Kampagne.
Ja, mache ich aber später, glaube ich. Ich habe jetzt gerade Raspberry Pi.
Okay. Verheiratet mit einem Oktopus, nicht verzweifeln. Können das ist auch schöner
Leben. Können wir eins von deinen machen.
Gut. Okay, sehr schlau. Ich habe eine URL gepostet, von der ich jetzt nicht mehr weiß, worum es dabei ging. Und wir sind wieder im Flugmodus. Aber, okay. Ja, Getty Images kann man sich... also Getty Images sind zur nicht kommerziellen Nutzung freigegeben worden. Getty Images ist eine große Bildagentur, also eine der größten.
Okay.
Haben jede Menge schöne Stockbilder, aber auch aktuelle Bilder, für die man halt normal sehr viel zahlen muss. Und sie sind jetzt nicht Creative Commons lizenziert, sondern nur so nicht kommerziell verwendbar. Und es gibt so einen kleinen Embed-Icon, mit dem man sie wie ein YouTube-Video auf die eigene Homepage embedden kann. Mhm. Und ich habe dann versucht, mir das Fakt durchzulesen, was nicht kommerzielle Nutzung bedeutet. Und es steht drinnen, ja, also Blogger und Twitterer dürfen sie eben verwenden. Und außer sie machen damit Werbung. Und dann war näher ausgeführt, also wenn es redaktionelle Inhalte sind, darf man es verwenden. Aber es war für mich jetzt nicht ganz klar, wenn ich jetzt einen Blog habe und auf dem läuft eine Google-Ad-Zeitung oder der Blog macht Werbung für mich selbst, für mein Unternehmen, ob das eine kommerzielle Nutzung ist. Und das kam dann auch nicht ganz klar daraus hervor, ja, wie sehr das jetzt geduldet ist.
Nützlich das Ganze, oder?
Es ist an sich unnütz, aber es ist, wie soll ich sagen, es ist gut für...
nicht kommerziellen Lizenzen.
Nicht kommerziell kann man immer noch nicht definieren. Aber es ist immerhin schon mal ein Schritt Richtung Öffnung der Getty-Bildbibliothek und angeblich war der Hintergrund, dass sie draufgekommen sind. Es wird sowieso verwendet von lauter Leuten in Ländern, wo sie keinen Rechtsdurchgriff haben und das nicht verbieten können und jetzt machen sie halt eine Tugend aus der Not.
Immerhin.
Also schon aus der Not eine Tugend machen. Ja. Gut, das war eine Meldung. Und sonst, das verlinke ich hier nur, Microsoft Creating Open Source Framework for Gaming. Ich glaube, da ging es um eine Meldung, dass da wurden Stellenanzeigen von Microsoft in Techblogs besprochen. Und eben aufgrund der Stellenanzeige wird spekuliert, dass Microsoft versucht, auf sein Gaming-Netzwerk für Xbox und so, dass sie versuchen, das jetzt cross-Plattform zu machen und da eben auch, dass es da Richtung Ja, open-sourcig graviert.
Okay, also Ihre Spieleplattform, Ihr Gold, Xbox-Zeug, was Sie da haben oder was? Und das
müssen
Sie Cross-Plattform machen?
Es ist eine Vermutung. Also ich verlinke die Meldung. Man möge sich selber ein Bild darum machen. Aber
denke ich mir.
Cross-Plattform ist bei Microsoft halt immer auf allen Ihren Plattformen.
Ihr letztes grandioses Netzwerk durfte ich ja ausprobieren. Das Windows Live. Das war das einzige Spiel, das ich zurückgeben musste nach 14 Tagen, weil es einfach nicht hingehaut hat, weil für ein Live hast du einen eigenen Account gebraucht und das hat sich mit dem Spiel aber gespießt. Dann habe ich den Support angerufen, die haben dann aber so Workarounds, weil sie müssen erst dann bei Microsoft irgendwelche Lizenzschlüssel rausfahren, das war ja absolute Horror. Und das war aber ja auch, ist das Windows Live, wollten sie 3-4 Jahre ja voll aktiv irgendwie reinpushen und jedes Spiel bitte kein eigenes Netzwerk bauen.
Sondern du bist in unserem Ökosystem.
Aber wenn sie sagen, jetzt ist Schluss und so war es jetzt auch bei Windows Live, dann ist halt mal Schluss. Dann kann man sich mal anschauen, dann wird es ganz schön schwierig. Also ich glaube,
also ich möchte hier ausnahmsweise Microsoft Vorschusslorbeeren geben. Ich denke, es ist ja ein großer Managerwechsel derzeit anstehend. Der Steve Ballmer ist ja weg und der neue kommt. Und das ist vielleicht eine Chance für einen gewissen Ideologiewechsel, der sich eben früher oder später
wenn man von einem Experten und von einem Podcast herkommt, dann hat sich dieser Technologie, also dieser Generationenwechsel jetzt auch schon unsichtbarerweise oder nicht unsichtbarerweise, aber hat sich jetzt auch schon bereits gezeigt, weil manche Abteilungen von Microsoft dann durchaus da auch ehrlich gemeintes Engagement gezeigt haben. Aber du weißt
wie bei großen Firmen, mehr in Richtung oben. Es gibt auch verschiedene Abteilungen, die gegeneinander arbeiten
und so. Genau, das meinte ich.
Eine habe ich noch, eine ganz schöne Meldung und zwar einen mit 3D-Tisch, also vom Massachusetts Institute for Technology. Gibt es ein cooles Video, wird in den Shownotes verlinkt. Und zwar, wie soll man sagen, das ist ein Bild, der aus einem Tisch, und in dem Tisch sind lauter, wie beschreibe ich das am besten, lauter kleine Quadrate. Und die Quadrate können ihre Höhe ändern, ihre Z-Achse. Also man kann sich vorstellen, wie lauter Lego-Steine, die unten so einen Motor haben, mit dem er rauf oder runter fahren kann. Und du hast jetzt sozusagen nicht wie ein Schachbrett, sondern die sind wirklich nur ein Quadratzentimeter oder noch kleiner und davon hast du ein paar hundert Stück. Okay. Das heißt, du kannst die alle auf halbe Höhe legen und dann zum Beispiel deine Hand drauf tun und dann hast du dann wie einen Abdruck deiner Hand in feuchten Ton. Das
sind Metallstäbchen-Sachen,
die sind auch
sehr schön, ja.
Und da haben sie halt Sachen damit gezeigt, also der eine Person fuchtelt mit den Händen vor einem leeren Tisch herum, wird gescannt die Hände und die andere Person sieht diesen Stäbchentisch und sieht dann, wie sich seine Hände bewegen. Und die Steigerung ist dann, okay, also auf den Stäbchen liegt dann ein Ball und der nicht die Stäbchen hat, sondern nur dessen Hände gescannt werden, watscht dann den Ball so ab, dass der hin und her fliegt und der Ball wirkt auf der anderen Seite durch die Stäbchen wirklich hin und her geschossen. Das nächste waren dann so 3D-Kurvenmodelle, werden dann dargestellt damit und dann kannst du damit so den Effekt einer Laufschrift machen, aber eben in 3D. Also es bilden sich dann plötzlich so Hologramme, oder nicht Hologramme, 3D-Landschaften mit Buchstaben und alles Mögliche.
Wer hat das gebaut, weißt du das? Oder
dieses Massachusetts Institute for Technology ist derzeit Prototyp.
Das ist kein Produkt, das
released wird. Ja. Noch nicht, aber es schaut auf jeden Fall schon jetzt sehr, sehr witzig
aus. Klingt sehr sci-fi.
Ja, und ich nehme an, vor allem für Spiele gibt es da sicher ganz tolle Ideen, wenn man das größer macht. Und dann haben sie auch so eine Schnittzeichnung gebracht. Also da sieht man dann einen sehr kleinen Tisch mit ein paar hundert Zäpfchen, die da hinauf und hinunter gehen. Und drunter ist dann eben ein Mordstrom, Rechen- und Mechanikwerk, das für jeden Zäpfchen einen eigenen Controller und Pressluftding hat oder so. Nice. Aber durchaus sehenswerter Video.
So, vor dem Abbruch noch eigentlich, wollten wir eigentlich Abbruch? Noch kurz über den, das Nachschauen der Themenliste. Wollten wir eigentlich über deine neue Hardware sprechen, Flo?
Genau, ich muss das jetzt nochmal fotografieren.
Bei der Aktion gekocht hast.
Laptop liegt nämlich ganz, ganz cool da.
Es ist ja kein normaler Laptop, es ist ein Convertible. Das heißt, es hat ein Multitouchscreen, kann man auch das Display nach hinten, das sieht man wahrscheinlich am Foto dann eh gescheit. Man kann es auch irgendwie so im Tent-Mode verwenden, indem man es wie ein Zelt aufstellt, mit der Tastatur nach außen.
Ah, okay.
Und wie heißt dieser Modus, den du jetzt hast? Guck und Wisch-Modus?
Keine Ahnung, wie der wirklich heißt. Halt so. Aufgestellt, Stand-Mode oder so. Whatever. Und man kann es natürlich auch ganz runterklappen und das Tablet verwenden.
Okay, also bitte einfach die Fotos in den Shownotes bewundern. Das ist wirklich ganz toll.
Ist jetzt als
sein Laptop sieht man jetzt nur den Bildschirm.
Schau als Tablet ist es halt ein bisschen schwer. Mhm. Der Vorteil von dem zu vielen anderen ist, man kann es umklappen. Das heißt, man hat hinten die Tastatur.
Aber das bringt ja jetzt nichts, wenn du auf der Tastatur tippst, weil du nicht.
Kann man ihn nicht tippen. Das ist also, ja das Ding. Okay. Weil normalerweise hättest du genau da die Hände, wo die Tastatur sind und würdest irgendwo rumtippen.
Schade, weil sonst könntest du das als riesiges Gamepad verwenden, ne? Mit.
Ja. Aber es hat eine Mechanik eingebaut, dass es von komplett also quasi komplett glatt wird. Man nicht mehr so merkt, dass er wirklich eine Tastatur ist und es wird gesperrt. Das Touchpad wird leider nicht gesperrt. Das muss man noch. Da muss man Software-seitig noch ausschalten, das ist jetzt nicht so schlimm.
Ja, du hast den Anstehungssatz gerade drauf schauen, gell? Musst du den Multitouch-Modus noch extra beim X-Server aktivieren oder geht das jetzt eigentlich mit neuen
Versionen? Nö, man musste halt den Treiber mit installieren, also das Arsch-Paket.
Okay. Aber das ist eine Befehlszeile und zack, das war aktiv.
Genau, man muss aber im Grunde auch die. Wobei, ich glaube, der ist sogar beim EV-Treiber dabei. Das ist jeder selber, der für Maustastaturen eigentlich für alles macht.
Okay. Um das jetzt kurz nochmal für die Hörer zu beschreiben, die nicht die Shownotes sehen können, also dem Flo sein neues U-Book oder Laptop, kann ich sozusagen den Bildschirm so weit nach hinten klappen, bis er parallel liegt mit der Tastatur. Mhm. Und die Tastatur ist dann unten und er hat praktisch ein Tablet, auf dem er herumwischen kann, weil der Bildschirm verliert. Und Wahnsinn! Ja, und er hat einen Stift
und das ist ein komplettes Vacuum-Tablet-Mode. Das heißt, er hat auch einen Digitizer-Stift mit Button, der auch auf Entfernungen schon erkennt.
Ah, das heißt, du musst es nicht einmal berühren.
Ja, also es ist ein Unterschied. Du kannst den Mauszeiger bewegen, ohne dass du es berührst und klicken, indem du es berührst.
Mhm. Also der Flo zeichnet jetzt extrem dünne Striche auf seinem hochauflösenden Display, was man mit dem Finger nie zusammenbringen würde.
Nice.
Super, Finger, ja.
Hast schon recht, aber haben schon alles gedacht. Also um noch zu sagen, das ist ein Lenovo ThinkPad, das aus der alten eigentlich IBM-Reihe.
Ja, damals Yoga USA. Ist es eben, es gab nämlich die IdeaPad Yoga, jetzt auch schon in der zweiten Generation mit hochauflösenden Display, aber halt nicht die Business-Qualität vom ThinkPad.
Ja,
das hat halt die Stabilität von einem ThinkPad.
Das ist die große ThinkPad 3, war immer bekannt, dass sie halt besonders stabile Geräte bauen, die lange halten. Und was mich ja auch gefreut hat, ich meine, das ist jetzt schon super ultramodern und alles, aber sie haben noch immer auch diesen roten Zugabe-Eingabe-Ding. Das ist
genau,
das auf einen anderen
Trackpoint.
Jetzt weiß ich den Ausdruck endlich dafür.
Ja, cool.
Benutzt du den? Manche stehen ja drauf. Es ist so ein bisschen so wie Trackball.
Also es gibt extrem viele Fans davon, die immer nur ThinkPads kaufen, weil da eben der Trackball so super ist. Aber ich muss sagen, ich verwende das Touchpad, weil das Touchpad ist auch nicht so schlecht von dem.
Mhm.
Ist auch recht groß, Multitouch und alles.
Ja.
Gibt es standardmäßig auch Gesten mit zwei Fingern für Rechtsklick und drei Fingern für mittleren Klick.
Nice.
Funktioniert alles out of the box.
Das hat schon einmal auch dem Touchpad, finde ich, einen neuen Schub gegeben, der Gesten- und Mehrfingersteuerung, finde ich.
Ja, was leider nicht funktioniert ist, ich habe für Multitouch-Gesten am Bildschirm, für nicht Touch-Egg, den kann man dann sagen, was er für Befehle schicken soll.
Ah, okay.
Das heißt, dass ich im Firefox zum Beispiel mit zwei Fingern vor- und zurückgehen kann oder mit drei Fingern Tab wechseln oder reloaden und alles eigentlich.
Ist das Command-Line-Tool oder was?
Wie musst du das machen? So ein Daemon, der im Hintergrund direkt über X andockt.
Okay, und wie konfigt man den, dass
das ist sagt? Es gibt eine GUI, die ist aber nicht im Repo gewesen, aber es gibt das ein normales XML-File, ein ziemlich simples.
Ah, okay, und da hackt man es rein, was man haben möchte.
Genau. Schreibt man einfach nur, welche Geste es sein soll, ob das ein Drag sein soll, ein Pinch-Zoom oder wie viele Finger oder was auch immer.
Mhm. Also alles im allem bist du jetzt mal zufrieden. Wie lange hast du es jetzt mit der?
Seit Donnerstag.
Okay.
Wie schwer war das, Linux installieren? Also ich nehme an, das wurde mit Windows geliefert?
Leider wurde es eben mit Windows 8.1 geliefert und man darf es normalerweise bei U-Book ja auswählen, ob mit oder ohne Windows. Mhm. Zum Beispiel bei den ThinkPad T, bei der T-Serie zahlt man 100 Euro weniger, wenn man kein Windows baut.
100?
Ja. Aber das Yoga gab es nur mit und dann war andere Ultrabox, das X1 gibt es ja auch nur mit Windows, was ziemlich böse ist.
Mhm.
Und ja,
du hast es aber sauber weggekriegt, trotz Secure-Boot.
Es ist noch im Secure-Boot, aber ich ausgeschalten einfach, das geht leicht. Und den UEFI, im UEFI-Menü taucht Windows zwar noch immer auf, aber er bootet standardmäßig. Der Standard-Eintrag ist halt, das ist Linux. Weil ich Grupp hat Probleme gemacht, aber mit SysLinux war es auch in UEFI-Mode kein Problem zu installieren dann.
Okay.
Es läuft Full Disk Encryption, ohne dass irgendwie ein Problem gewesen wäre. Mit den SSD und den 100.000 Levels hatte ich noch das Problem, dass er wirklich die Trim-Befehle von Dateisystem über LVM, über Krypto-Dings bis zum bis zur SSD mal durchreicht. Das musst du wirklich in jedem Level durchreichen dürfen. Ich glaube, ich habe es an 4 Stellen oder so eingestellt.
Aber schön, jetzt hast du ein vollkommen verschlüsseltes System auf der SSD.
Genau.
Cool.
Das gibt eben jetzt nice. Schon, dass er auch SSD gescheit mit Verschlüsselung läuft. Weil am Anfang konnte man, glaube ich, die Trim-Befehle nicht durch die Crypt-Setup durchkriegen.
Das wollte man ja, genau. Ja.
Und was war der Hauptgrund, dass du genau dieses Modell gekauft hast und jetzt nicht ein billigeres, was halt kein Touch hat? Also wolltest du einen betouchbaren Bildschirm? Oder?
Also ich wollte schon gerne einen touchbaren. Ich wollte vor allem mal auch ein kleineres, weil ich hatte vorher so einen 15 Zoll riesen Drum.
Du wolltest weniger schleppen.
Genau, es ist so viel angenehmer. Ja. Es ist extrem klein, hat trotzdem Full HD. Und
das ist wirklich ein tragbarer Computer, der aber die Leistung hat, die du brauchst zum Arbeiten.
Genau, es ist ein i7 sogar drin, der ein bisschen Leistung hat. Nur ein Dual-Core, aber es ist halt ein Ultrabook. Ja, Akkulaufzeit bis jetzt schaut mit ungefähr 6 Stunden oder so auch recht gut aus. Ja, mehr habe ich noch nicht umexperimentiert.
Irgendwas von der Hardware, was noch sich spießt irgendwie mit den Treibern oder so? Meistens gibt es
ja. Ja, es gibt interessant, also die Rotation vom Display muss ich noch konfigurieren, dass man, weil man kann ja theoretisch in jedem Modus hochfahren und so weiter, das soll sich automatisch drehen. Was halt noch nicht funktioniert, es funktioniert, der Power-Button wird ihm nicht richtig durchgereicht, also der wird nicht ans System gegeben, weil das ist so ein, ja, muss man anschauen. Und die ganzen anderen Knöpfe, eigentlich funktioniert alles, die Sondertasten, es funktioniert sogar der Rotation-Lock-Button, aber es funktioniert halt noch keine Rotation.
Aber du könntest sie locken.
Schön. Ja, Onscreen-Tastatur, die von GNOME ist mittelmäßig.
Ja.
Ja, weil sie hat zum Beispiel keine Tab-Tasten und alles mögliche.
Okay, da fehlt noch einiges.
Es ist so erstaunlich gut, was man ohne viel einstellen schon so machen kann.
Und ja, wenn du wolltest, könntest du jetzt da Android drauf fahren, weil du hast ja ein riesiges Touch-Tablet drauf.
Es gibt, ja, die Portierung für Intel ist halt, weiß nicht, wie weit die ist oder wie gut.
Das ist ja ein Problem,
theoretisch schon, ja, weil es gibt Intel-Versionen, gab es ja ein paar Firmen, die haben unbedingt auf Intel. Ich glaube, Intel selber wollte auf die
Du
Intel
hast ja auch eine Kamera drauf, aber ich nehme an, du hast da nicht dieses ganze normale Tablet-Zubehör wie Lagesensor und Kompass und so.
Naja, ich habe also Rotation und so weiter, hat er drin.
Also, er weiß schon, wie
muss ich auch drehen können, weil es das Tablet-Mode ist. Es ist was, ja, Kompass oder so würde ich jetzt nicht unbedingt brauchen. GPS, ja, ist nicht drin, brauche ich nicht unbedingt. Was mir leider fehlt, ist UMTS.
Okay, ja.
Und das ist leider anscheinend bei vielen Ultrabooks auch häufiger. Ich habe vorher das Asus Zenbook angeschaut. Das hat sich echt nett gewirkt. Aber da hat auch die neueste Version, die hätte zwar Touch gehabt und alles, aber hätte auch kein UMTS gehabt und ein spiegelndes Display. Und ich wollte jetzt eigentlich kein spiegelndes Display haben.
Und das, ja, diese alte Geschichte mit dem spiegelnden Display, die leider viel zu verbreitet sind in der Laptop-Szene.
Ja, besonders wenn du einen Touchscreen hast, kriegst du quasi keine anderen. Es gibt das X1 Carbon, habe ich gesehen, das kostet dann 2000 Euro mit matten Display und Touch. Und das Yoga ist eben doch ein ordentlich günstiger noch und hat ein entspiegeltes Display. Nicht wirklich matt, aber
es ist ziemlich nicht brauchbar. Das volle Claire, ja. Na super, also zufrieden, bin neugierig, was du in ein paar Wochen, ob was da noch auftaucht.
Ob dann nur ich dann so zu Fuß Tier bin, wenn ich es rede.
Du kannst aber das Tablet nicht wegtun, also den Bildschirm kannst du nicht abnehmen aus dem Ganzen.
Nein. Ja.
Okay.
Weil die ganze Hardware und so weiter ist noch nicht unten drin. Es gibt das Helix, glaube ich, war das.
Ein CD war jetzt ein oder Bericht so. Von einem, was das.
Ja, es gibt auch ein Ideapad oder sogar ein ThinkPad zum Abnehmen. Aber.
Da bist du wahrscheinlich besser, wenn du dein Laptop und ein Tablet getrennt hast, ne?
Ja, weil es ist irgendwie ein Abnehmen, dann ist dann halt alles im Display wahrscheinlich das recht schwer. Und dann ist eigentlich nichts mehr im normalen Teil. Und es ist vom Gewicht halt auch blöd, weil es muss unten halt schwerer sein als oben, dass es nicht umkippt. Und ich habe schon welche gesehen, die hatten so einen extrem dicken Bildschirm und so einen Standfuß hinten, damit es nicht umfliegt.
Standfuß ist immer die allerletzte
Lösung. Ja.
Ja.
Kommen wir zu den weniger Techie-Themen, oder hast du nicht noch welche?
Hast du
schon durchgenommen? Mit den Tech-Themen bin ich ziemlich durch.
Ja, na gut, dann kann ich noch zumindest eins bringen, einfach nur, weil es mir aufgefallen ist. Ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen, dazu bräuchten wir den Johnny wahrscheinlich. Es gibt ein neues Kickstarter-Projekt, nämlich von einem der Eclipse-Entwickler. Und
genau.
Dieser Eclipse-Entwickler hat das Ziel, Eclipse zu verbessern mit einem eigenen Projekt.
Vorsicht, nicht Eclipse zu verbessern, so wie ich es verstanden habe, möchte ein komplett neue IDE schreiben.
Es ist ja basierend darauf. Aber es ist so, Eclipse, da die Grundproblematik, so wie es mal gesehen wird, darlegen. Eclipse hat halt eine Unmenge von Plugins und du musst den Eclipse-Umgebung zuerst einmal machen.
Eclipse ist die IDE für Java, mit der man Java programmiert, die alles kann.
Ja, richtig. Also da möchte ich jetzt gar nicht reintauchen. Da gibt es ja, das ist ja wie VI und Emacs, das sind ja Religionskriege. Es gibt ja noch, was war das, IntelliJ von IDEA wird von vielen benutzt, NetBeans natürlich.
Von Sun. Ich glaube, man kann sagen, Eclipse ist eben für ein Programmierwerkzeug sehr mächtig, aber auch sehr fett und braucht ein bisschen, bis es überhaupt gestartet ist.
Ja, aber das sind die meisten Java-IDEs, weil du brauchst ziemlich Power-Tools dafür.
Lange Rede, kurzer Sinn, er möchte eben basierend auf dem Eclipse-Code auch eine Eclipse-basierte IDE rausbringen, mit der man weniger diese ganzen Plugins installieren muss, sondern die schon so als fertiges Paket daherkommt, sodass man schneller starten kann. Ja, richtig. Nachteil an der ganzen Geschichte, es wird nicht offen sein.
Ja,
also den Code, das ist auf jeden Fall anzumerken. Was er gemeint hat, er möchte 20-30%, wenn er dann Gewinn macht mit diesem Projekt, in Open Source Entwicklung reinstecken. Kann man ihm jetzt abkaufen oder nicht? Ich fand es halt nur bemerkenswert, was ich alles entwickeln kann, wenn man Open Source Software, ich meine, das ist ein Riesenprojekt. IBM, glaube ich, hat sich mittlerweile schon ein bisschen zurückgezogen aus dem Projekt,
wie sie
eigentlich ursprünglich gestartet haben. Und ja, soll er es versuchen? Ich meine, warum nicht?
Ich glaube, keiner von uns ist jetzt hauptberuflicher Java-Entwickler, oder? Also keiner kann was wirklich fundiert Gescheites dazu sagen.
Ja, genau, also für Dinge bräuchten wir Johnny, wobei man ja nicht mit Java damit programmieren kann. Aber ja, für das eins. So. Ja, das war meine zweite Techie-Meldung, die ich noch hatte.
Dann kommen wir zum schönen Lebenteil. Okay, also. Ich fange an.
Ja,
okay. Okay, also ich habe ein Buch gelesen auf Empfehlung meiner Schwester und ich hoffe, ich bitte in den Shownotes nachschauen. Der Titel heißt circa Polifka hat einen Traum, österreichischer Autor, und es ist ein Politroman. Er nimmt sich vor die Zeit von der blau-schwarzen Wenderegierung und da speziell einen Minister, denn einen Minister bei ihm heißt der Dasser oder so, also kriegt relativ schnell raus, wer gemeint ist, und außerdem einen Fürst Momo, und wenn man sich ein bisschen auskennt im österreichischen Politleben, dann versteht man auch, welcher ÖVP-nahe mit einer Ex-Ministerin verheiratete Adelige damit gemeint ist, der öfter mit Waffen schiebt und so. Ja, und es ist so, fängt sehr gut an, also als Situationsbeschreibung, ich muss dazu sagen, ich wohne in der Nähe vom Franz-Josef-Bahnhof und der Hauptdatort ist gleich einmal Franz-Josef-Bahnhof und der an magenleidende, wurstsemmel-essende, übergewichtige Inspektor schleppt sich da in sein grindiges Eisenbahnerlokal und ja, wird dann gleich auf den ersten Seiten von den Eisenbahnern mit Gurken ermordet, und dann war das doch nur ein Traum. Und,
okay.
Aber es ist ein schöner, also wie soll ich sagen, also sein innerstes Wert, sich dagegen Gemüse zu essen. Und das ist also zutiefst wienerisch. Ja. Und es wird eine sehr schöne, praktisch schon Thomas Bernhardsche Beschreibung eines Schaffners auf der Franz-Josef-Bahn, also dass der halt der Wurstsemmel und Bier mitnimmt und Flaschenöffner, ah ja, und den Fahrscheinautomat, also Zwickautomat und so. Und ja, und es gibt halt Morde in europäischen Bahnen, und dann entspannt sich eine recht wilde europäisch-österreichische Verfolgungsjagd und Polizeistory verbunden mit einer Love-Story, weil der Inspektor verliebt sich und wieder in eine Französin, und dann geht es nach Brüssel, und dann wird es irgendwie weniger, es war dann weniger flott lesbar, sondern mehr so ein bisschen zeigefingermäßig, so ich erkläre euch Lesern jetzt, wie Politik funktioniert. Das war mir dann ein bisschen, wie soll ich sagen, es hat jetzt nicht meinem Weltbild widersprochen oder so, war mir nicht fad, aber es hätte meiner Meinung nach in Fußnoten ausgelagert gehört.
Okay,
also wenn du irgendwie die belgische Kolonialgeschichte erklären willst, weil sie gerade im Brüssel in einem Café sitzen, musst du das nicht seitenweise machen und damit die Handlung zerstören, sondern das kannst du irgendwie
Also es hat dich stellenweise rausgetragen.
Es hat mich dann rausgerissen aus der Handlung und die Handlung war dann auch so, es hat dann nicht mehr so, die Leute haben sich plötzlich nicht mehr so benommen, wie es ihrem Typ entsprechen würde. Mhm. Also ich erwarte mir jetzt nicht von einem österreichischen Bezirksinspektor, der halt sich da eingerichtet hat und innerlich leidet an seinem Beamtendasein, dass der jetzt da zum Revoluzer wird oder politische linksliberale Ideen wälzt. Okay. Das war dann nicht mehr so ganz kohärent, aber es ist trotzdem sehr, sehr lesbar. Und das Finale ist halt, dass der böse Fürst mit dem
guten Finale.
Ja, ich meine, wer ist schon wirklich...
Spoiler-Alarm.
Ja, Horst erzählt, wie das Buch ausgeht. Also das Finale ist dann halt, dass sozusagen der Polizist dann nach einer haarsträubenden Europareise stellt er den Fürsten und versucht ihm halt dann mit einem Beweisvideo irgendwie ans Zeug zu flicken und der ist das halt schon gewohnt und lässt das alles an sich abperlen und erklärt dem kleinen Hansi, wie Politik in Österreich funktioniert und das ist dann ein längerer Monolog eigentlich und bringt das sehr schön auf den Punkt eigentlich so.
Das hat dich dann wieder ein bisschen versöhnt mit dir.
Das hat mich ein bisschen versöhnt, weil es auch sehr realistisch war. Ne? Und der geht dann da so geschlagen aus dem Feld, aber es gibt dann trotzdem noch ein vielleicht nicht ein Happy End, aber ein Schmunzelende. Also ja, die, wie soll man sagen, die Guten also haben da doch was, um sich zu freuen, aber es ist jetzt nicht so eine Allmachtsfantasie wie in jedem typischen Krimi oder Western, dass am Schluss die Guten gewinnen und die Bösen kommen in Kerker, sondern es ist eben viel österreichischer, dass die eben immer noch frei herumlaufen und, ja, und du dich als anständiger, weltverbesserungswollender Bürger eigentlich die Fäuste im Sack ballst, dass du eh keine Chance hast gegen den Fraster. Aber und das bringt das sehr schön rüber. Und, ja.
Also durchwachsenes Erlebnis, aber eigentlich klingst du nicht unpositiv jetzt.
Nein, ich hab's, muss auch sagen.
Vielleicht könnte man es gut verfilmen oder so.
Ich würde mich sehr freuen auf eine Verfilmung mit ein paar österreichischen Kabarettisten. Ja, das wäre also wär wirklich sehr schön. Weil und ja, auch durchaus sehr, sehr pointiert, wie Politik funktioniert oder wie EU-Politik in Österreich funktioniert und wie die Leute halt durch die Medien beschäftigt werden mit irgendwelchen Aufregerthemen, die nichts bedeuten, während die großen Sachen halt gehen und warum. Also das ist ganz, ganz, ganz nett gemacht. Und ich habe es auch sehr schnell durchgelesen. Also ich glaube, in zwei, drei Stunden war ich fertig. Also,
okay, wirklich so.
War nicht so, dass du es weglegst und am nächsten Tag weiterlesen willst. Mhm. Aber es, wie soll ich sagen, hätte noch eine Idee besser sein können. Aber das werfe ich ihm jetzt nicht vor. Und ja, Leseempfehlung von mir.
Okay.
Polifka hat einen Traum.
Polifka hat einen Traum. Ja, vom Buch können wir kurz mal wegtauchen, so Richtung Spiel. Ich habe gespielt, ich habe es in einem Podcast gehört und da musste ich das Spiel haben.
Man muss das jetzt betonen, du hast nicht Computer gespielt, sondern
doch
wirklich gespielt. Du hast Computer,
ich habe Computer gespielt. Okay. Ich habe mir ein Spiel auf Steam gekauft,
Octodad. Okay. Für Windows.
The Deadliest Catch. Wobei Dad nicht wie tot geschrieben ist, sondern wie Dad, der Vater. Und es ist ein Spiel, das ich mir auch deswegen gekauft habe, weil man sehr gut im kooperativen Modus, okay, also zu zweit spielen kann.
Zu zweit auf einem Tablet? Oder
zu ja, zweit zu zweit, zu dritt oder zu viert auf einem Bildschirm. Du bist
auf einem Bildschirm.
Nicht mal Splitscreen, sondern du bist dann derselbe Charakter. Ich muss mal kurz vorweg checken, ja, okay, es ist eine ganz köstliche Geschichte. Es geht darum, du bist verheiratet, du hast eine Familie und du beginnst in der ersten Szene, du musst einen Ehering anziehen und dich fertig machen, wie der Brauthelfer oder wie jetzt hat reingeschaut und ist ganz schockiert, dass du noch nicht fertig bist. Das Ganze ist schön und gut, das einzige Problem, was du hast, ist, du bist ein Oktopus und alle um dich herum sind Menschen. Mhm. Und ja, du musst halt versuchen, mit deinen Tentakeln gewisse Menschenaufgaben zu lösen, wie zum Beispiel mal den Ring finden oder die allererste Aufgabe ist, glaube ich, so den Alibert zu öffnen und da Sachen herauszunehmen. Und so schlägt man sich durch den Alltag und es ist halt, man muss sich so benehmen, als wäre man ein Mensch und darf nicht ausfallen. Es gibt die Leute, schauen auf dich drauf und du musst einkaufen, Rasen mähen.
Und das Ganze ist so im LucasArts 2D-Grafik-Adventure-Stil? Oder?
Es ist 3D,
ja.
Und wenn du kooperativ spielst, dann ist es recht witzig, weil du steuerst dann jeweils andere Gliedmaßen von diesem Oktopus.
Also einer startet spielt zum Beispiel das rechte Bein und die rechte, sage ich jetzt mal Hand, aber das obere Tentakel. Der andere eben das linke Bein und das linke obere Tentakel.
Ja, und das geht auf im Netz mit einem Computer geht
mit
das?
Mit zwei Controllern, ein Computer und du spielst dann im
Kontext. Das heißt, du musst dich koordinieren, damit der sich sinnvoll
allein bewegt. Allein bewegen ist absolut.
Okay.
Es ist wirklich, es macht wahnsinnig viel Spaß. Du stehst ja natürlich teilweise auch absichtlich gegenseitig, sabotierst du die Person. Weil der eine möchte darüber sich da hinten mal den Ball anschauen, der andere möchte Gemüse liegen.
Okay,
und so streitet man sich dahin.
Gibt es dann so Collateral Damage, so wenn man sich umdreht, dass dann mehrere Hochzeitsgäste umfliegen?
Also es wird dann immer schwieriger, zum Beispiel besuchst du dann im weiteren Verlauf des Mittel des Spiels auch ein Aquarium, da möchte er eigentlich nicht hin, weil er sieht dann nur eigentlich alte Kollegen, die gesperrt sind. Und dort darfst du dich zum Beispiel von einem Meeresbiologen nicht sehen lassen, weil die erkennen natürlich einen Fisch, was zu bizarren Situationen führt.
Und das ist so paranoid, dass die anderen checken auch nicht, dass du ein Oktopus bist.
Nein, du bist verheiratet. Also,
die glauben, du bist ein Mensch.
Du bist verheiratet mit eben deiner Frau, du hast zwei Kinder, einen kleinen Jungen, Ding, wie auch immer das funktioniert hat.
Ja, aber die sagen nicht, oh, du bist ein Oktopus.
Ja, es ist so, dass die Frau ist durchaus manchmal etwas misstrauisch. Da stellt ihnen immer, dass man irgendwelche komischen Sachen macht oder so viele Sachen verwüstet während dem Alltag. Und so spielt man. Also man kann dann bis zu vier Personen spielen. Jeder spielt ein einzelnes Detail. Das muss absolute Hölle sein.
Das habt ihr noch nicht probiert. Mit vier Controllern dann auf einem PC, oder?
Genau, richtig. Mhm. Und einen Modus, der ist ganz witzig, finde ich, man erledigt halt pro Level, wenn man zum Beispiel Daten hat, so verschiedene Quests, wie zum Beispiel Burgerbraten und so. Und wenn man zu zweit spielt, gibt es, oder zu dritt wahrscheinlich auch, gibt es einen sogenannten Roulette-Modus. Das heißt, nach einer absolvierten Aufgabe, die man geschafft hat,
wechseln.
Das ganz zufällig. Ja. Und da kann es sein, dass einer mal vielleicht drei Gliedmaßen steuert und der andere nur einen Arm oder dass ich es anders
verteile. Das musst du auch erst rausfinden, was du überhaupt steuerst.
Das oder siehst du dann schon. Also es wird angezeigt, du farblich, welche Tentakel du steuerst. Aber es ist auf jeden Fall.
Und das Ganze ist so in der Ego-Perspektive oder siehst du das Viech von
hinten? Ich sehe das
Viech. Also du merkst schon, was es
ist. Third Person.
Genau. So wie in Lara Croft-mäßig.
Und es ist sehr herzig gezeigt, so ein bisschen so im Nintendo Mii-Style irgendwie und auch sehr herzig einfach erzählt. Also da wenn du reinkommst, gibt es einen Octodad-Soundtrack und was dann noch alles erzählt wird. Du hast dann noch ein paar Gegner irgendwie, die dich ja lieber zu Calamari verarbeiten. Und es war schon mal, ich glaube, es ist ursprünglich mal als freies Gratis-Game rausgekommen, war eher nur so eine Tech-Show. Und die haben das, glaube ich, dann auch über Kickstarter oder etwas, jedenfalls haben sie es. Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben sie es jetzt so weit entwickelt, dass es jetzt um 14 Euro genau.
Und dir war das die 14 Euro wert? Also
ich habe davon gedacht, ich musste das haben. Besonders dann auch mit dem, wie ich gehört habe, wie lustig es sein soll, wenn man es zu mehr spielt und so. Und es hat sich, muss ich sagen, man spielt es nicht lang, man hat es jetzt, wenn man es zu zweit, selbst wenn man zu zweit spielt, und das ist ja schon deutlich schwieriger. Wir haben es, glaube ich, jetzt zwei Tage und dann haben wir durch ungefähr. Also es ist jetzt nicht super lang, das Ganze. Was nett ist, es gibt dann noch jede Menge Extras von Leuten, die eigene skurrile Levels dann noch gebaut haben.
Also so Mods praktisch? Oder?
Ja, aber ganz abstruse. Also der eine ist zum Beispiel, wie spielt man dann ein Musikvideo nach, wo man dann was so auf seiner Abrissbirne rumtanzen muss. Es ist lustig und es macht Spaß, war eine gute Idee.
Sagst du nochmal den Titel?
Octodad.
Okay, auf Steam. Und eine Bierdocher-Empfehlung von dir?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Spiel, das ist so innovativ und so lustig. Das kann man nur empfehlen.
Schöne Reisen?
Ja, wie ich schon angesprochen habe, ich war in Skandinavien.
Wieder unterwegs, oft Reisegeschichten, Wahnsinn.
Ja, immer wieder. wir waren zu viert, Gruppe von Freunden in Tromsø. Das ist ganz im Norden von Norwegen, über dem Polarkreis. Also
nicht nur in Norwegen, sondern auch noch dazu im Norden von Norwegen.
Genau, es war sehr eisig, sehr verschneit, aber deutlich wärmer als erwartet. Also es hat selten Minusgrade gekriegt, obwohl Februar war nicht so die wärmste Jahreszeit.
Okay.
Eigentlich wäre der Plan gewesen, wir fliegen darauf für 3 Tage oder so und schauen uns die Nordlichter an.
Ah, schön.
Weil dort ist die Sonnenaktivität ist momentan sehr stark. und wäre an dem Wochenende auch genau extrem losgegangen. Nur leider ist das Klima dort so oben so, dass es manchmal so dicke Wolkenschichten gibt, dass du nichts durchsiehst.
Okay, ich entnehme dieser Ankündigung. Seither war das der Fall, also dicke Wolkenschicht oder was, alle drei
Tage. Genau, es war nur Wolkenschicht, wir haben nichts gesehen, an keinen Tag.
Okay, was hat Norwegen außer den Nordlichtern zu bieten?
Ja, was gab es denn sonst so? Eis, Schnee, niedrige Sonne.
Okay.
Ansonsten, was cool ist, es ist Hundeschlittenfahren. Wir haben eine Tour gemacht.
Nice.
Sind noch weiter im Norden rauf, rüber fast noch nach Finnland, fast an die finnische Grenze, irgendwo eineinhalb Stunden dann Hundeschlitten gefahren.
Wie fährt man damit so? Wie man sich vorstellt, stehend auf den Dingern? Oder?
Ja, also es sind zwei Schlitten. Mhm. Man fährt immer, einer fährt hinten, steht und bremst und einer sitzt halt drin und hat es bequem. es ist zu empfehlen, hinten zu stehen, weil es ist viel lustiger.
Ja, das ist so viel zum Action-Fahren. Schön.
Und ja, was gibt es sonst noch da oben? Es gibt sehr viel Lakritz.
Was habt ihr gegessen dort?
Es gibt sehr viel Lakritz.
Lakritze.
Die sind sehr verrückt dort. Also es gibt da auch salzige Lakritz-Sachen.
Salzige Lakritze.
Die haben eigenartige Kombinationen. Ich mag ja keine Lakritze, ich habe das eher ein bisschen von mir ferngehalten.
Ich bin auch kein Lakritze-Fan.
Auch sehr lustig ist. Also wir haben sehr viele schwedische Sachen auch gehabt. Weil, ja, Daim.
Ah,
und solche Sachen. Und absolut Wodka. ja, was gibt's denn da sonst noch oben? Fischsuppe haben sie, die ist ziemlich gut. Sie schmeckt halt wie eine dickere Gemüsesuppe, wo halt ein bisschen Fisch drin ist, also mit fischig. Aber die ist ganz lecker. Ansonsten halt wahrscheinlich auch sehr viel Fisch, wir waren jetzt nur ein paar Tage, deswegen ist mir nicht genau.
Hast du die Fjorde gesehen?
Ja, sind wir vorbeigekommen. Die sind an sich cool, aber ich würde zum Beispiel nicht empfehlen, dass man eine Fjord-Tour macht. Es gibt so Angebote, dass man wirklich von einem Fjord zum anderen fährt.
Mit dem Schiff dann, oder?
Ich glaube, mit dem Bus da vorbei. Das ist halt, glaube ich, nach dem zweiten oder so spätestens ist es Fahrt, weil sie unterscheiden sich nicht so extrem.
Okay.
Ja, was gibt es sonst noch? Es gibt sehr interessante Sachen dort im Supermarkt, außer... Lakritze und noch mehr Lakritze und noch viel mehr Lakritze. sie haben halt auch interessante Sachen wie, dort kriegst du halt einfach Rentier und Elch.
Fuck.
Und du kriegst auch Wal. Du kannst dort zum Spar gehen und Wal tiefgekühlt kaufen. Das haben wir nicht ausprobiert. Wir haben aber Rentier probiert. War nicht so spannend. Das hat halt wie Rind so ähnlich, nur nicht wirklich sehr Eigengeschmack.
Ja. Ich habe einmal in meinem Leben Rentierpaste, die gibt es ja auch bei Ikea. Ja.
Oh, die Pasten gibt es da viele. Ja.
Ja, das ist Käse und mit so Rentierflankerln drinnen, so kleinen Fleischstückchen.
Schmeckt das dann noch irgendwas?
Es hat nach Käse geschmeckt, das Rentier kommt nicht heraus, ich habe einen Schlag davon bekommen. Ich habe rote
Das Rentier hat auch nicht so viel
Eigenschmack. Echt eine allergische Reaktion.
Das Rentier allergisch
anscheinend.
Aber weiß oder was der Käse. Eigenartige Allergien gibt es. Ja, aber Pasten gibt es dort einige. Also da gibt es Bacon-Paste und
Schrimps-Paste
oder Garnelen-Paste oder so, glaube ich auch.
Essen wir auf der Raumstation oder zumindest so, wie man es sich auf der Raumstation und
vorstellt. Ja, also diese Bacon-Paste war nicht so schlecht, aber auf so ein Frühstück kann man sich so draufschneiden. Das schmeckt dann wie Speck, aber nur halt in einer Form, wo du nicht auch nicht beißen musst, sondern in der Früh mal herabkommen.
Letzte Anstrengung und bei Speck wird einem genommen.
Ja, und Heringe, aber die habe ich auch auslassen, weil das Frühstück mit Heringen.
Ja, ist hart. Vielleicht nur im verkatterten Zustand.
Ja, ansonsten haben sie immer so lustige Sachen wie Palatschinken mit Speck drinnen. Und Heidelbeersoße.
Also mit Speck und Heidelbeersoße?
Ja. Also mit Speck drin, das ist ja normal, aber mit Heidelbeersoße. Es war irgendwie interessant. Es hat irgendwie sich so neutralisiert, dass es im Endeffekt nicht schlecht war, aber beides nicht so stark ausgeschmeckt.
Ich meine, einerseits kennt man diese Süß-Bacon-Kombination von Amerikanern, die machen ja das gerne mit Ahornsirup. Diese Pancakes, da wo sie dann noch Speck und Ahornsirup drauf haben, aber mit Heidelbeere noch als Zusatzflavor. Gewagt. Okay, die Norweger mit ihrer.
Machen solche Sachen, ja. Und anzumerken ist auch, fortgehen oder so in Norwegen.
Teuer?
Das ist teuer, ist kein Ausdruck. Das ist sauteuer. Also, wenn man irgendwie eine Bar geht, kann man damit rechnen, dass man ungefähr 10 Euro für ein Bier zahlt. Wenn du so Sachen wie den billigsten Cola Whisky war 12, 13 Euro umgerechnet. Mhm. Und es gibt halt, sie haben halt Kronen, das heißt, du musst auch noch vorher umwechseln und alles.
Also wie viele Leute gehen aber trotzdem in Bars oder bist du dann der Einzige?
Ja, sie gehen schon hin. Mhm. Aber ich glaube, die werden auch vorher halt mehr einkaufen im Supermarkt und so saufen.
Aber im Supermarkt ist auch nicht so billig. Hast du so einen Alkoholshop gesehen oder kriegst du in jedem Supermarkt alles?
Gibt's
oder haben so spezielle Alkoholgeschäfte?
Nein, gibt es in jedem Supermarkt eigentlich, nur die Alkoholregale werden ab, ich glaube, 18 Uhr oder so am Abend zugesperrt. Und die Supermärkte haben dort aber unter der Woche bis 11 am Abend und am Samstag bis 10.
Das heißt, du musst
10.
rechtzeitig deinen Fuß kaufen.
Also wenn du irgendwie am Abend, bevor du losgehst, schnell mal...
Wenn du spät heimkommst, kriegst du nichts mehr zu trinken.
Ja, ich glaube, sie wollen vielleicht nicht, dass so irgendwie die ganzen Jugendlichen dann so durch, besoffen durch die Stadt rennen. Sondern es ist vielleicht, wenn sie es vorher kaufen, es aussaufen, okay, nachher halt fortgehen und nicht mit den Flaschen in der Hand rumrennen.
Und ich nehme an, das war zu kalt, aber du hast dann nicht so in eine Picknickkultur mitgekriegt, dass die dann alle so romantische Lagerfeuer machen.
Picknick! ich kann dir nachher Fotos zeigen. Wir hatten so einen Platz vom Hotel, der war mit Bänken und seiner Statue links, war ganz nett. Nur dass die Bänke sind so halt fast einen Meter hoch. Und da war halt eine Eisschicht von dreiviertel Meter.
Du hast mir doch auch ein Foto gezeigt von so einer vereisten Stiege.
Genau, die war auch vom Hotel. Da hat man von der Stiege nicht mehr gemerkt, das war ganz komplett glatt, nur noch Eis.
Ja, na, schickst du mir die Fotos dann für die Shownotes?
Ich kann ein paar ausgewählt schicken.
Ja, ich schulde eigentlich noch vom letzten Podcast eine Beschreibung, wie mein Belgien-Pommes frites ist.
Ja, genau, stimmt eigentlich.
Ist man nicht so unterschiedlich?
Nein, ich war in Brüssel mit dir damals.
Ja.
Und jetzt war ich sogar nochmal, weil ich damals das Ticket falsch gekauft habe und so. Und habe das ein bisschen genutzt, um so Street Food
reinzuziehen. In Brüssel bist du nachher?
In Brüssel, nein, ich habe nur Brüssel gesehen. Und
in Brüssel ist es mittelmäßig interessant.
Die Restaurants sind sehr teuer dort. Also ja, was man von Wien gewohnt ist, extrem teuer, aber was sehr gut ist und sehr empfehlenswert.
Ja, im ersten Bezirk in Wien kostet es selber.
Im ersten, ja. So Street-Straßenverkäufer und da kriegst halt so Pommes frites in Schultütengröße praktisch und extrem gut gemacht sind und besser sind als alles, was ich in Wien jemals gekriegt habe.
Vielleicht mal im Ort noch ungesünder.
Ja. Noch ungesünder, noch größer und auch so
riesige Fritteusen. Ich glaube, irgendwie Schmalz rausgebraten.
Und sonst, was auch sehr nett ist, es gibt überall so kleine Autos, die dann so in einen mobilen Würstelstand sich sozusagen transformieren und die verkaufen frisch gemachte Waffeln.
Die klassische belgische Waffel.
Genau, so ein Teig wird in so ein Gusseisen-Waffeleisen gestopft und dann so Eis gemacht. Mhm. Und anscheinend ist da schon Zucker drin, weil wenn es einfach so ist, dann karamellisiert es schon so. Und du kriegst aber auf Wunsch noch einmal so Eiscreme oder irgendwelche süßen Soßen.
Wahrscheinlich, da kannst du dann auch austoben, was man sich dann drauf als Topping.
Kannst du dir.
Ich habe das einmal, der Topping muss man halt vorsichtig sein, weil das isst man nicht so leicht. Weil du kriegst, vielleicht, sie geben dir manchmal so Plastikspießchen dazu wie beim Würsteln. Aber ich weiß nicht, wie man es damit essen soll. Du kannst es nicht in die Hand nehmen, wenn sie dir irgendwie Schlagobers drauf haben, so einen halben Meter und 300 Erdbeeren.
Vorher überlegen.
Dann tut man sich schwer, es pickt.
Waffeln sind extrem heiß, also super, so wie heiße Palatschinken, aber besser. Also wie heißer Kaiserschmarrn.
Das ist köstlich.
Futter. Ja, und zu dem, also ich war auf einer, bei dem Place Central in der Nähe, habe ich so einen super Pommes frites Stand entdeckt, wo halt immer Schlangen waren, Tag und Nacht, und mich dann halt kurz vor dem Abflug auch dort angestellt und dann habe ich mitgekriegt, was die Leute dort holen. Also entweder so enorm viel Pommes frites oder ein Baguette aufgeschnitten mit einem Berg enorm viel Pommes frites und drauf dann noch so Fleischstücke mit irgendeiner Sauce. Das haben sie alle gaudigs gegessen.
Also auf ihre Pommes frites bist du stolz. Also es ist dort auch nicht
gerecht.
Das ist eins der Nationalgerichte ist ja
wenn sie nicht dort erfunden wurden.
Pommes frites mit Muscheln.
Ja, ja, das kriegst du.
Du kriegst die ganzen Schüssel, Riesenschüsseln, Muscheln mit Pommes frites dazu.
Wobei den Muscheln aber nichts drin ist. Das sind diese kleinen Miesmuscheln. Also die machst du auf, da ist ein kleiner Schlatz drinnen. Also wenn es da nicht die Pommes frites dazu kriegst, kannst du dann einmal Muscheln essen und wirst nichts satt davon. Ja, ja. Aber Pommes extrem toll.
Was sagst du der Bierkultur in Belgien?
Ja, bitte, ich bin fett geworden von einem 0,3 Liter Bier. War ich so total hinüber. Ja, die haben extrem starkes Bier. Du kriegst es auch nur in ganz kleinen Mengen. Du kriegst keinen Krügel.
Nein, du kriegst schon. Du kriegst viele Biersorten in Belgien, die starken auch in 0,7er Flaschen. Die schauen aus wie Champagnerflaschen in die Richtung.
Ja, aber die, du trinkst ja auch nicht alleine eine halt, Champagnerflasche.
Normal. Ja, wir haben 8-9%.
Ja. Ja, nein, aber ich bin gewohnt, dass ich ein Drittel nicht ernst nehme, aber ja, es ist halt eher süßiger oder malziger, als okay. was wir gewohnt sind. Aber wenn du gewohnt bist, dann wir bestellen gerade dann gar nicht nach. Also ich bestelle nach. Also wenn du gewohnt bist, halt ein halbes Liter Bier zu trinken und dann noch eins und dann wirst du schon von einem so einem Drittel Liter Glas und dann oh, bist schon urbenebelt davon. Das ist halt eine Umstellung.
Ja, definitiv.
Und was mir die Leute dort gesagt haben, ist, also, du legst doch extrem zu, wenn du zu viel davon trinkst. Hast du schnell die Wampe beieinander.
Eine Traumkombi.
Jetzt haben wir uns degeneriert vom Tech-Block zum Reise- und
Flug. Ich muss jetzt immer aufstehen, wie man sieht.
Ja. Also wenn jetzt nicht die Hörzahlen steigen, dann...
Deswegen kann man ja schnell vom Essen... Kann ich bringe eine Überleitung zusammen. Irgendwie könnte ich schon... Aber nein, zurück zu Science-Fiction. Ich habe mir einen Science-Fiction-Film angeschaut. Aus dem Jahre 1971.
Zum Verdauungsfilm.
Ja, aber es hat doch ein bisschen was mit Ernährung zu tun, weil es... ist wieder mal ein ökodystopischer Science-Fiction-Film.
Wieder aus den 70ern? Oder?
Ja, 1971. Ja.
Sag, was hast du da für eine Serie gerade?
Ich weiß nicht, ich suche mir die zusammen und ja, keine Ahnung. Zurzeit habe ich gerade so einen Lauf, das hat sich einfach halb zufällig
und mit hast Recherchen du da spezielle Fundgruppe gefunden? Eine tolle Videothek oder einen netten Berater bei
der örtlichen Bibliothek? Bei mir sind es immer so? Bei Podcasts.
Also, du hörst Podcast-Empfehlungen über Filme?
Also diese Empfehlung beispielsweise habe ich gehört aus dem letzten Podcast von Game One, glaube ich. Das ist eigentlich also ein kommerziellerer Podcast, den ich aber dann trotzdem empfehlen kann. Das sind nämlich die Leute, die die Filmredaktion auch machen von eben Game One, diesen MTV-Format, das Spiele bespricht. Mhm. Und die haben aber den ziemlich beherzten Nebenprojekt, eben ein Audio-Podcast, der nennt sich der Lauschangriff.
Lauschangriff.
Und,
danke, lieber Kari.
Die machen immer ganz lustige Dinge. Also teilweise haben sie so Oscar-Nacht, haben sie mal so ein bisschen gepodcastet und ansonsten ziemlich lange Podcast machen sie auch, 2-3 Stunden. Einer hat gehandelt beispielsweise über alle Handheld-Geräte, also von Konsolen, die rausgekommen sind. Und wir kennen halt Game Gear Lynx und Game Boy, aber da gibt es eindeutig mehr und da gibt es sehr freakige Hardware. Natürlich sehr viel japanisches Zeug darunter.
Aber ja, die haben sozusagen auch Filme besprochen.
Ja, die haben so gesagt, ja, und dieser Silent Running heißt der Film, ist doch interessant und finden sie so cool. Und ja, habe ich mir den angeschaut und er ist von keinem Unbekannten gemacht. Also ich kannte ihn per Namen nicht, aber er hat bekannte Werke, hat da mitgearbeitet. Ein gewisser Douglas Drumbull oder Drumbull, wie man ihn auch ausspricht, der zeichnet sich beispielsweise als Regisseur und Special Effects Spezialist und hat schon mitgearbeitet bei Odyssey 2001 im Weltall.
Kennt man, ja.
Und den letzten Film, wo er mitgearbeitet hat, wo ich dann mir die Story wieder eingefallen ist, dass er auch da mitgearbeitet hat, war Life of Tree. Das war auch so ein eher philosophischer Film aus dem 2011er Jahr. Ja, wie gesagt, aus 1971, was ist die Handlung? Es sind 4 Astronauten auf einem kommerziellen Raumschiff. Es gibt eine ganze Flotte, besteht glaube ich aus 3 oder 4 Raumschiffen, bin ich mir nicht sicher. Und um den Hauptcharakter, der ist einer dieser Astronauten, der hat die Aufgabe, sich um ein kleines Ökosystem zu kümmern, nämlich auf jedem Raumschiff sind so, oder so auf diesem Raumschiff sind so 3 Glaskuppeln drauf. Mhm. Und da sind
Mini-Biosphäre.
Richtig, eine Mini-Biosphäre, also kleine Wälder. Mhm. Und während die 3 Kollegen eher desinteressiert sind. Ist
das groß oder?
Das ist schon größer, also er kann da drinnen schwimmen und solche Sachen. Und dieser Astronaut baut da sehr beherzt seine Nahrung an. Und
also er ist sozusagen der Gärtner von
diesem Ding. Er ist der Gärtner, richtig.
Und die Kollegen interessieren sich nicht, oder?
Die interessieren sich weniger. Es ist eine kommerzielle Flotte. Ich glaube, die ist in privatwirtschaftlicher Hand. Auf der Erde gibt es keine Natur mehr. Das wurde durch Nuklearkriege oder so wurde das zerstört, aber die Zivilisation gibt es schon noch. Und sie sind halt da oben draußen in der Atmosphäre, um mal primär diese Wälder zu erhalten und herumzuschwirren.
Also die Sauerstoff- und Nahrungsmittelproduktion wird in herumfliegenden Raumschiffen gemacht, wenn ich das Setting jetzt richtig
verstehe. Also ich glaube nicht, dass die Sauerstoff und so zurückkommen. Es geht eher um die Bewahrung des Waldes an sich. So dass, weil auf der Erde gibt es nicht und wenn sie mal zurückkehren
das können. Das
so. Genau, richtig, so in der Richtung. Problem ist, Privatwirtschaft, die Raumschiffe wollen von der Kompanie für was anderes verwendet werden. Deswegen ist da, kommt der Auftrag an die Crew. Ja. Man solle doch die an Bord befindlichen Atombomben nehmen und diese drei Glaskuppeln, diese drei Wälder, die es gibt, in die Luft sprengen.
Moment, aber
absprengen. Die wollen es bewahren.
Der Wald ist im Raumschiff.
Nein, der ist, sagen wir so, in abgetrennten Kuppeln. Es gibt drei Glaskuppeln und die sind so draufgepfropft am einen Ende und sind eigentlich nur durch so einen Schlauchstrang verbunden mit dem Raumschiff.
Okay.
Genau. Mhm.
Also und die wollen es nicht einfach nur abkoppeln und wegtun, sondern sie müssen mit einer Atombombe, die im Raumschiff ist, zerstört werden, was aber dem Raumschiff nichts ausmacht.
Ja, genau, richtig. Es wird zuerst abgekoppelt und dann, wenn es mal ein bisschen entfernt
ist, dann wird es
gesprengt.
Damit es nicht irgendwo notlanden und dort irgendeinen Planeten
berühren. Die brauchen einen anderen Zweck. Das ist jetzt interessiert jetzt nicht mehr irgendwie, was mit dem passiert. Und
lass mich raten, der Gärtner, dem taugt das nicht.
Ja, er war schon am Anfang nicht sehr erfreut, weil die drei essen immer nur synthetisches Zeug und beachten die Natur nicht. Man muss auch sagen, es hat einen, abgesehen davon, was man aus der Handlung auch entnehmen kann, aber es hat noch einen insofern einen sehr hippigen Charme, weil zwischendurch auch sehr anklingende Lieder, glaube ich, von irgendeiner Hippie-Sängerin-Ikone gesungen wird. Also der Soundtrack allein schon lässt darauf vermuten. Naja, diese drei Kollegen, die werden beseitigt von dem Herrn Gärtner.
Echt? Also und der geht da auf Rainbow?
Dann,
oder?
Ja, genau. Er wird sie auf jeden Fall los und er ist dann allein auf dem Raumschiff mit Hui, Tui und Sui. Wie heißen Tick, Tick und Tack im englischen Original? Weißt du das? So heißen nämlich die drei Roboter.
Also drei kleine Roboter.
Ja, drei kleine Roboter.
Und die sind süß oder können die irgendwas?
Das Generelle, das kann man jetzt schon über den Film sagen. Dadurch, dass er ja dieser Tricktechniker ist und sie haben irrsinnig viele Studenten engagiert, die später bei Krieg der Sterne oder bei anderen Produktionen mitgearbeitet haben. Und es muss, wenn du mich fragst, aber das muss ich genauer nachlesen, irgendein Robotiker mitgearbeitet haben, weil die drei kleinen Roboter, das sind nicht irgendwie verkleidete Lilliputaner, schaut nicht so aus, sondern wirklich gut und hübsch gemacht. Auch die Raumschiffe schauen fantastisch aus. Und es gibt zum Beispiel auch so einen Pool, Pool-Roboter, wo es gibt so ein rundes Poolspiel und da gibt es einen Greifarm und so und das schaut aus wie auf einer Industriestraße, wie aus einem Industrieroboter. Also wirklich ein wunderschönes
Und trotzdem aus den 70er oder 80er Jahren.
71,
also voll visionär.
Muss alles händisch gemacht werden und ich muss sagen, der Look vom Film allein schon zahlt sich aus.
Ja. Cool, ja.
Und ja, also es entwickelt sich dann
natürlich. Und wird ihm nicht vatern allein?
Ja, das ist dann das Film, es entwickelt sich dann, es kommt dann noch, er fliegt dann noch durch die Saturnringe durch, da passiert noch einen Unfall und so. Und sagen wir mal so, die Einsamkeit macht er natürlich zu schaffen. Genau. Aber man kann
sich das am Leben lassen sollen von den Typen, ne?
Ja, richtig, irgendwo rein. In einen der Gärten einsperren.
Ja. Also er rebelliert sozusagen gegen seine Firma und gegen seine Befehle und gegen seine Fleischessen.
Er hat, glaube ich, noch manchmal Kontakt irgendwie zur Bodenstation, sagt aber irgendwie so technischer Fehler. Kann leider nicht zurückkehren. Und ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Also wenn man schon, wie gesagt, Science-Fiction-Film aus den 70ern, immer auch Arbeit und Ding, aber kann man sich, das ist schon...
Und ist nicht fad, also keine Längen drinnen, also für heutige Zeit.
Ich muss sagen, die Handlung, ist auf jeden Fall... Mich hat es unterhalten und ich muss sagen, eindeutig stringenter und irgendwie, man bekommt den Punkt früh mit und der wird halt immer wieder gemacht in dem Film, aber das ist so straightforward durchgezogen, dass es durchaus gut schaubar ist, sage ich, in der Beziehung besser als Soylent Green jetzt mal durchkomponiert. Ja.
Coole Sache.
Das war's.
Ja, wir haben erstaunlicherweise immer noch keinen Harald in der Sendung.
Ja.
Möglicherweise später. Ja, was kann ich von OS Domotics erzählen? OS Domotics wird vier Mann hoch oder fünf Mann hoch auf Chemnitz vertreten sein, bei den Chemnitzer Linux-Tagen.
Es gibt da einen Reisebericht, aber
es gibt einen super Reisebericht.
Essen brauchen wir da nicht so viel berichten.
Na, warum? Wir VIPs werden dort immer super versorgt.
Ja, aber es ist jetzt nicht so was Special, dass man empfehlen kann, fürs Essen nach Chemnitz zu fahren.
Jo. So, höflichkeitshalber sage ich jetzt nichts. Aber.
Ja, was wird in Chemnitz, wie lange wird es dort unten sein?
Na, wir werden am Freitagabend ankommen und am Sonntag wieder abfahren. Die Linux-Tage sind Samstag und Sonntag. Also am Samstag werden wir vollständig dort sein und Sonntag auch ziemlich lang. Und es gibt immer, das ist Tradition, am Samstag ein großes Gala-Essen für alle, die dort sind. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Und es ist auch so, wenn man Standmitarbeiter ist oder sonst irgendwie was tut für die, also Helfer ist, dann hat man das Recht, sich im VIP-Bereich versorgen zu lassen. Das heißt, wann immer man zwischen zwei Vorträgen oder zwischen zwei Gesprächen einen kleinen Hunger verspürt, geht man in so einen Raum, wo halt nur die Wichtigen rein dürfen. Und dort wird man dann super bewirtet. Und
aber nachdem unser Stand eh wieder so voll sein wird,
werden wir dazu kommen. Also wir haben einen gewissen Ruf zu wahren. Also letztes Jahr war unser Stand der unserer Meinung nach mit Abstand nicht nur der beste, sondern der auch meistbesuchte.
Vor allem der einzige, den wir gesehen haben.
Ja.
Gibt es einen guten Draht zu dem Skole Linux?
Ja, den Kurt Kramer, ich werde mal hoffentlich treffen dort.
Habt ihr keinen jetzt neuen Termin? War sie letztes Jahr, glaube ich,
in wir waren dort bei ihm, genau, ja. Und ja, da sind wir schon noch in Kontakt mit ihm, aber es ist jetzt kein großes Projekt geplant. Kommt der Harald? Wenn man vom Teufel spricht.
Jetzt muss nur schnell ein Thema hören.
Schnell, haben wir noch irgendwelche Themen?
Wir müssen alles, was der Harald erzählt, mit Forschung dran.
Genau, ja. Und sonst wird das sicher. Wir können Wetten abschließen, wie viele Sachen er mitbringt in seinem Sack zum Herzen.
Unzählbar.
Okay.
Wow, was könnte das denn aber sein?
Hallo Harald. Hallo. Wir haben schon spekuliert, dass du nicht kommst.
Aber ich werde mal ein bisschen Platz machen.
Ich habe gesagt, du kommst sicher.
Horst hat schon fast angefangen, mit Chemnitz was zu erzählen.
Ja. Ich übergebe jetzt hiermit das Wort an den OS Domotics Vorsitzenden, Harald.
Ich sag nichts, ich habe noch kein Bier. Ist schon bestellt.
Ja, Harald, was gibt's Neues bei OS Domotics? Er hat kein Bier.
Ein Vorschuss zu Bier.
Keine Prä-Bier.
Ja, macht immer spannend.
Ist der schweigt konsequent.
Wir können ja dazwischen einwerfen, weil es nicht ein Biertaucher-Podcast. Ja, stimmt eigentlich. Ich kann nicht tauchen ohne Bier. Wilferstraße hat sich zum Guten gewendet.
Ja.
Das könnte man vielleicht auch erwähnen, oder? Ich habe es ja die große Diskussion für unsere deutschen Hörer. Die Einkaufsstraße, die viel zu groß diskutiert wurde dann
die
im Endeffekt.
Die wichtigen Themen der Menschheit.
Und zu meiner großen Freude ist das pro Fußgängerzone.
Durftest du mitstimmen?
Ich durfte mitstimmen und ich habe gerade auch jetzt wieder so eine Unsicherheitsphase, obwohl ich freue mich natürlich, prinzipiell bin ich auf einem fröhlich eingestimmt, aber bei mir ist es ja so, dass ich auch auf einer Querung wohne, die die Marieferstraße quert, also eine dieser Seitengassen. Und da gab es schon mal eine Abstimmung in dieser Gasse, ob Querung sein soll dort oder nicht. Mhm. Und das wurde damals dagegen entschieden.
Jetzt ist halt keine Querung.
Keine Querung, von Anrainern her. Ja. Jetzt ist halt die Frage, ob da wieder eine Querung hinkommt oder nicht. Also das wird man jetzt mal in den nächsten Monaten sehen. Prinzipiell trotzdem alles besser als wieder Zustand wie davor. Also
ich muss sagen, ich bin am Tag nach der Abstimmung war ich dort und bin so in der Begegnungszone mitten auf der Fahrbahn herumgelatscht. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute noch nicht so auf der Straße getanzt und gelebt haben, sondern dass dann noch so die Autos umeinander gefahren sind. Also ich nehme an, das muss sich noch ein bisschen einspielen, dass die Fußgänger jetzt von ihrem Recht
gebrauchen. Das war auch die große Sorge, dass man sich das jetzt noch nicht vorstellen kann und dass da der große psychologische Effekt dann noch kommt, wenn das Ganze mal eingeebnet wird. Jetzt wird mal im Frühjahr angefangen zu bauen und dann wird einmal die Fahrbahn so aus dem visuellen Umfeld verschwinden und das alles eine Ebene sein.
Und dann trauen sich die Leute vielleicht mehr in der Mitte der
Straße. Sehr nett war heute eine Ding, also es wurde ja pro Querungen und pro Radfahrer entschieden. Und heute gab es schon so eine Radfahrer, also Demonstration halt mit Polizei und so ein großer Zug. Und die haben auch alle irgendwie Danke und so also, Fußgängerschilder ja. plus Radlfahrer, gleich Herzchen und so. Das war eigentlich ganz nett.
Ja.
Und so viel dazu. Jetzt haben wir es bald geschafft. Ha? Ich kann noch einwerfen, vielleicht kennst du den nämlich an, die Hippie-Ikone, die mitgesungen hat bei Silent Running. Wow, das schaut super aus. War die Shawn Bass?
Kennst ja, du da
die?
War eine weibliche Darstellerin? Oder
ah, nein, nein, die hat diese Hippie-Songs gesungen, die kritischen.
Das war der Footlobby.
Prost, Octodad.
Prost, Harald. Endlich. Prost, Giga. Prost.
Prost.
Florian, was hast du da schon?
Ist ein ja, Joghurt was ist das mit für ein...
Joghurt mit Honig und Nuss.
Oh, köstlich. Gut angerichtet.
Du gönnst dich ja sonst nichts.
Das kann ich endlich mitreden. Ich habe Bier gekriegt.
Ja.
Lego.
Lego. Ah, jetzt geht's los.
Ja, ich bin auch froh, dass die Marikifer Straße Fußgängerzone ist. Mhm. Mir wäre am liebsten, sie wäre wirklich eine Fußgängerzone. Ja.
Also ohne die Radlfahrer.
Ohne Autos.
Ohne Autos.
Na, Querungen von mir schon bei den Hauptstraßen wie früher. Okay. Aber nicht bei jeder Straße. Ja. Mhm. Also meiner Meinung nach reichen zwei Querungen.
Ja.
Nicht mehr. Was mich stört, ist solche Begegnungszonen. Ja? Weil ich bin der Schwächere.
Ja, das ist man als Fußgänger, zieht man immer den Kürzeren.
Ja, und ich kann zwar zehnmal Vorrang haben, aber wenn ich drunter liege, liege ich drunter. Ja.
Und dann du hast deine Kinder, ne? Also das.
Generell.
Ja, oder die Kinder liegen drunter.
Ja, eben, das nutzt ja.
Ja.
Da nichts.
Ne? Ja, das ist die Recht Frage. Das Recht nutzt da nichts und ich finde es nicht sinnvoll, in einer Einkaufsstraße Autos fahren zu lassen. Mhm. Ist meine persönliche Meinung. Ja. Warum so viele dafür sind, die Begegnungszone muss bleiben, damit Autos fahren. Keine Ahnung.
Mit dem Drive-In zum Haus.
Das war gar nicht die Abstimmung. Ne? Die Abstimmung war eigenartig. Ich hätte eher abstimmen lassen, Fußgängerzone ja, nein. Ja? Weil solche Mischungen finde ich nicht ideal.
Mhm. Ja, so wie es zur Zeit ist, also. Ich traue mich auch nicht mit Kopfhörern irgendwie auf der Fahrbahn rumzuspazieren, in der Begegnungszone. Also es ist durchaus ist auf jeden Fall
gut. Ja, der Autofahrer schon links, der
ist die Frage, ob
du das noch bist.
Ja. Naja.
Aber für ja, mich, ja, ist
genau. Ja. Aber das sind so Vorurteile. Aber ich fühle mich unwohl, wenn ich weiß, da fahren Autos auch.
Ja.
Radfahrer stören mich auch dort, weil die passen nicht auf. Ja, heute hätte mich wieder fast eine Radfahrerin niedergeführt. Die hat gemeint, oje. Ja. Die hat aber ja, nicht
geschaut. Das macht es immer so schwierig, auch das Ganze zu diskutieren. Ja. Weil
die Fußgänger schauen aber auch nicht.
Die Fußgänger und die Radfahrer.
So, die über Radfahrer
und die Autofahrer und die Autofahrer und jetzt
ist halt. Lösungsschwellen.
Ja. Ich bin auf einer normalen Straße drüber gegangen, hatte grün und ein Radfahrer wollte mich rahmen. Eine Radfahrerin. Ich weiß nicht, ob es nämlich verliebt oder nicht. Ja, ich glaube nicht.
Aber das liegt weg mit dem neuen Rasierwasser.
Das nein, wird mit dem Mut. Ne?
Der Ex-Effekt.
Ja. Und ich habe es überlebt, ja.
Hörbar. Wie geht es ja. bei OS Domotics zurzeit?
Gibt's ja, es gibt den Endspurt vor der Messe.
Okay.
Also Formulare anschauen, was werden wir mitnehmen, Packlisten zusammenschreiben, wer macht was.
Das ist wieder Thema Chemnitz sozusagen.
Ist wieder Chemnitz. Auf der TU Chemnitz ist es, glaube ich.
Ja.
Am Wochenende, 15-16.
15. bis 16. März 2014.
Also jeder, der Lust hat, in Deutschland ist, vorbeischauen oder auch in Österreich ist.
Ist durchaus von Österreich eine Reise wert, muss man sagen.
Ja, es ist sehr beeindruckend dort. Es sind sehr, sehr viele Messestände von Dingen, die man kennt. Natürlich von OS Domotics bis.
Von den wichtigen Dingen.
Von den wichtigen Dingen, ja, wie OS
Domotics. Sehr, sehr community-zentriert, kann man sagen. Also es sind weniger Firmenstände, gibt es zwar auch ein paar, aber für eine Linux-Messe hat fast jede Community, die Rang und Namen hat. Also sei das jetzt Kohle Linux oder Linux für Afrika oder sonst irgendeine Linux Genie-Entwickler haben dort ihren eigenen Messestand und du kannst mit ihnen reden und sie sind nicht in irgendeinem Nebenkammerl abgesperrt oder in irgendeinem Stockwerk, das du nicht findest, wie auf der FOSDEM, sondern es gibt ein riesiges Foyer und da spielt sich die ganze Action ab und die Leute, die Helfer sind auch sehr einsatzfreudig und so, du merkst einfach, die zeigen, was sie können und machen da schon seit Jahren einfach sehr gute Linux-Messe.
Ja, es ist wirklich top organisiert.
Ja.
Ich finde, es ist am besten organisiert von allen Messen, wo wir ausstellen. Ich kann mich nur erinnern, wir haben was gebraucht. Ja, dann stehst du auch von dem Messestand, gehst vor zur Info, sagst du, hättest gern eine Dreifachverteilerdose.
Oder ein Metadizzo.
Und bevor ich wieder zurück war, lag sie dort. Ja, weil die sind alle verkabelt mit Mikrofonen. Und du gehst zum Infostand, das wird sofort weitergesagt und der Techniker rennt schon.
Und der Stand war irgendwie nur 5 Meter vom Infostand entfernt, also die waren schon schnell.
Ja genau, das war nicht weit, ja. Und die Dose kam von woanders, nicht vom Infostand.
Es war überhaupt so, dass wir letztes Mal waren wir am Freitag dort und da war der Stand eigentlich schon fertig. Also von dem, was der veranstaltet hat. Also das Plakat war schon ausgedruckt und aufgeklebt, das WLAN hat schon funktioniert, der Strom war da. Also alles, was du dir wünschst als Aussteller.
Also ich kann es an jeden empfehlen, der ein Open-Source-Projekt hat, sich einfach zeitgerecht anmelden. Die Plätze für Messestände sind natürlich rarer.
Also jetzt schon anmelden für 2016.
Ja, geht nicht, aber ab November kann man sich anmelden. Anfang Dezember. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert und jeder, der Messestand macht, kann nur empfehlen, mindestens 4 Personen. Ja. Sonst schafft man es nicht. Unser Stand ist sowieso immer überrannt. Das sind richtige Trauben von Leuten. Ja.
Es blinkt nämlich alles dort.
Bei uns kann man was anfassen. Das ist nämlich der große Unterschied. Wir nehmen alle Sachen, mit denen man anfassen kann. Also Microboards-Router, Steckdosen, Bewegungsmelder und so weiter. Ein Jolle-Handy wahrscheinlich.
Ah, ja, es hängt noch nichts dranhängen.
Ja, aber man kann es herzeigen, wie es gemeint ist, beim Jolle-Handy zumindest. Ja, dann die Sarah-Box kommt mit. Und ja, und da kann man eben alles anfassen. Und bei den anderen Ständen ist es meistens virtuell, außer auf den 3D-Druckständen, da kann man auch was anfassen. Und die Leute sind dann wirklich froh, wenn sie zu einem Stand kommen, wo man was begreifen kann, sozusagen. Ja. Weil man kann ja den Bildschirm schlecht angreifen bei den, ja, hier siehst du GIMP und hier siehst du Skola Linux und da siehst du Debian. Und da haben die Leute auch eine Freude, mal einen Stand zu sehen, wo man was angreifen kann. Ich hoffe, Embedded Systems, die Knubbeln-Leute, ich hoffe, sie sind dort, ich habe noch nicht geschaut. Die haben auch immer interessante Projekte mit. Ja, einfach vorbeischauen. Mhm. Das zweite Event, was ich empfehlen kann, ist der 4. oder 5. Mai. 5. Mai,
okay.
Glaube ich.
Linux-Tage Graz.
Also der Vortrag ist angenommen worden um 11 Uhr.
Der OS-Domotics-Vortrag,
ja, für Smart Home mit Linux. Da stellen wir eben das Smart Zara-System vor, mit einer kleinen Vorführung auch. Ja, einfach hinschauen, das ist auch eine gute Linux-Messe. Was gibt es sonst Neues? Ja, das Monitoring habe ich jetzt auf 2 Standorten installiert. Also man kann auch das Internet of Things über Coop jetzt monitoren. Wir haben es auch auf GitHub veröffentlicht. Und es gibt es auch eben Check-Plugins für Nagios, die mit Coop zurechtkommen.
Ah, schön. Also jetzt ist die Nagios-Verdrahtung sozusagen möglich.
Cool. Als Beispiel gibt es dann wieder die Uhrzeitkrebse.
Mhm. Wie geht es den Krebsen?
Ja, heute sind sie geschlüpft, also sie leben. Ja. Ja. Wie gesagt, es ist ein, ich glaube, Cosmos heißt das, ein Experimentierkasten mit Uhrzeitkrebse. Ja. Vorsicht, Tierversuche. und da steht eben in der Anleitung, ja, sie brauchen 25 bis 27 Grad zum Schlüpfen. Was macht ein OS-Domotiker oder ein Smart Home-Fan? Ne? Er besorgt sich eine IP-Steckdose, nämlich die von OS-Domotics, nimmt sich einen Klimatesensor 1, setzt den DS1820 mit dem Kabel ein bisschen ab, hängt ihn ins Wasser rein und kann jetzt die Temperatur messen vom Wasser. Dann kauft man sich so eine Matte vom Gärtner oder fürs Terrarium, eine Heizmatte, legt sie drunter unter das Schwimmbecken, wo diese Tierchen drin sind, schreibt ein kleines Bash-Skript, was über einen Coop-Client abfragt, wie heiß ist es oder wie kalt ist es, und wenn es zu kalt ist, schalte die Steckdose ein, und wenn es zu warm ist, schalte es wieder aus.
Damit es genau immer im richtigen Temperaturbereich
bleibt. Ja. Also okay, ja. Ich sage es, kleiner 25 Grad schalte ein, größer 26 schalte aus, genau so ist es. Mhm. Natürlich will man die Urzeitkrebse ja nicht grillen, ja. Das heißt, wenn es irgendein Kommunikationsproblem gibt, dann nehmen wir an, vom Sensor wird die Batterie leer oder es gibt irgendwelche anderen Probleme, dann gibt es dazu jetzt noch ein Überwachungssystem extra, das ist Nagios Plugin-System.
Schön.
Ja. Das überprüft eben die Pingzeiten von der Steckdose und vom Sensor und zeichnet auch die Temperaturwerte auf und die Einschaltzeiten der Steckdose und kann jetzt Alarm schlagen, wenn was aus den Grenzen kommt. Das kann man eben über Nagios-Systeme recht gut machen. Und dann kann ich meine SMS schicken lassen, Vorsicht, Urzeitkrebse werden gegrillt, ja, oder...
Beeilung.
Ja. Oder Strom ist ausgefallen, ja.
Menschliche Interaktion notwendig.
Dann haben wir gesagt, ja, dann ist ja der Server auch weg, ja, aber man hat ja einen, die Sarah-Box, ja, wo ein LipoAkko,
ah, ja, genau, richtig,
das weiter versorgt.
Schön.
Und da hängt ein Stick drauf, der ins Telefonnetz geht. Und der geht auch bei Stromausfall. Und der kann ein SMS senden, auch wenn der Strom ausfällt.
Schön, da habe ich ja letztens mal überlegt, was gibt es denn zufälligerweise, weißt du, irgendeine Software, mit der man gut SMS von der Command-Line verschicken kann? Ich hätte da letztens nämlich mal
einen Anwendungsfall. Ich habe mal ein Tool gefunden gehabt, da muss man halt irgendein Modem, irgendein UMTS-Modem oder so mit SIM-Karte, wo man auch verschicken kann. Ich müsste es ihm raussuchen, ich kann es schicken. Man muss da eigentlich nur auf der Command-Line sagen, bitte irgendwie die Nummer, den Text fertig absenden.
Und so die Werksimpulse.
Es geht natürlich auch über Gateways, ja. Es gibt ja SMS-Gateways auch bei den Providern. Also es gibt auch von drei ein SMS-Gateway, wenn man drei hat, bei Yellow, weiß nicht noch Yellow, Hofer, keine Ahnung.
Yes.
Glaube ich, gibt es auch eines. Mhm. Das ist meistens Telefonnummer, Klammer auf Provider. Ja. Und dann schickst du eine E-Mail hin.
Ah, so.
Ja, dann kriegst du SMS.
Auch nicht schlecht.
Entweder machst du über eine SMS-Gateway oder eben über deine SIM-Karte.
Mhm.
Also über ein Gateway ist einfacher, weil dann mailst du einfach ein Mail weg.
Stimmt, ja. So ist es halt noch ein bisschen cooler wegen autonomer, wenn man schon so direkt selber auch schickt. Was haben wir dafür?
Mobiler. USV. Ich weiß nicht, wie viel der maximal Strom liefert, aber das Ding soll zumindest ja, eineinhalb Mal ein iPhone 5 laden können oder so.
Mhm.
Und auch schnell und alles. Und die Dinger sind jetzt anscheinend schon ziemlich günstig, weil das ist klein, handlich, leicht und kostet 10 Euro.
Ja, das ist kein Betrag eigentlich.
Lithium-Ionen,
oder?
Ja,
sowas.
Ja, das kann man auch versuchen, ob man das...
Ein Einsatzzweck jetzt gerade akut, oder?
Was nö, das habe ich heute, wo ich eigentlich ein HDMI-Kabel kaufen wollte, ist das so rumgelegen. Können wir vielleicht einmal brauchen. Man kann es natürlich ausprobieren als USV für ein Raspberry oder so, ob es das aushält.
Wäre nicht uninteressant eigentlich.
Muss man nur schauen, dass ja eben irgendein Stick oder so noch für SMS, ja, wenn der Router dann auch keinen Strom hat.
Ja, stimmt. Richtig. Das sollte man dann schauen.
Ja, deswegen eben am besten einen Stick, den man direkt dran steckt, an seine notstromversorgte Kiste, dann brauchst du auch keinen Router mehr. Ne?
Nee, vielleicht, ja, ob der noch reicht. Weil die Raspberries brauchen ja auch schon fast 1 Ampere teilweise. Und ob dann mit Stick nicht mehr braucht, als das liefert, dann muss man wieder ausprobieren, ob es stabil läuft.
Ja, spannend. Bin ich mal gespannt, was du berichtest.
Ja, und dann habe ich eben heute auch einige Skripte geschrieben für Nagios, also Skripte, Config-Files. Und wir werden auch auf GitHub wieder veröffentlichen, bei den Monitoring-Tools auch so vorgefertigte Commands für die verschiedensten Produkte. Ja. Also zum Beispiel für den Temperatursensor oder für die Steckdose, so fertige Commands, die man dann nur noch verwenden muss.
Ah, super.
Dann muss man dann deinen Host definieren. Und zu welcher Gruppe du ihn dazu tust, dass eben diese Commands automatisch gemonitort werden. Die sind auch schon versehen mit oder ohne Grafiken, das heißt, es geht dann vollautomatisch, werden da Grafiken mitgezeichnet und Werte aufgenommen, wo du dann noch Jahre zurückschauen kannst. Das ist interessant, ja. Und ich kann dir jedem empfehlen, OMD zu verwenden, das mache ich halt, Open Monitoring Distribution, damit wird das ziemlich einfach.
Da ist das Nagios dann schon so quasi schon vorinstalliert.
Nicht nur Nagios, sondern Nagios-Systeme können aus einem reinen Nagios bestehen, was manche meinen, dass schon veraltet ist, die Oberfläche und so Sachen.
Es schaut auf jeden Fall nicht sehr hübsch aus.
Und kann keine Grafiken, kann nochmal nicht mitprotokollieren, so wirklich. Und beim OMD-System sind auch alle Zusatzdinge schon dabei. Ja. Also du hast dann 4 verschiedene Bedienoberflächen, mhm, die kannst du deine aussuchen. Ich verwende JackMK zum Bedienen. Konfigurieren tue ich es am liebsten über die Config-Dateien, das ist am übersichtlichsten, mit einem normalen Texteditor. Und das unterstützt auch automatisch schon Grafiken. Da muss man nochmal ein extra Plugin installieren und konfigurieren und das ist auch schon fix fertig. Wir werden es auch veröffentlichen, wie man das macht. Ich habe heute schon angefangen mitzuschreiben, was ich da jetzt mache. Und bei der Sarafox-Distribution wird es dann schon dabei sein. Auch mit den fertigen Skripten schon, wo man dann relativ simpel als normaler User sein Funknetzwerk monitoren kann. Weil den Zustand möchte man natürlich auch gern wissen.
Und das wirst du dann auch in Chemnitz herzeigen, zumindest so auf dem Monitor mal? So
ja, das Monitoren ist eben auch hergezeigt, weil ich schalte es dann online. Mhm. Und jeder, der das Passwort kennt, kann dann eben hinschauen. Und wir haben dort eh Internet auch auf der Messe. Und da kann man dann auch drauf zugreifen.
Nein, das kann man live reinschauen.
So und wenn wir dazu kommen, können wir es dort auch aktivieren für die dortigen Knoten. Dann kann man halt dort mitschauen. Aber unserer Erfahrung nach interessiert das nicht so wirklich jemanden, was im Betrieb zu sehen ist, sondern alle wollen Erklärungen haben, mündlicher Natur, mhm, die Dinge anfassen und drüber reden.
Ja.
Ja. Da ist keine Zeit, dass du wem zu einem Monitor ziehst und sagst, da passiert das und das und machst eine Vorführung, das spielt es nicht,
weil das ist für Leute. Szenario.
Dann haben wir dort auch einen Vortrag mit dem Kurt Kramlich zusammen.
Ah, schön.
Über das Energie-Autarke-Haus oder sowas, glaube ich. Über die Energiewende in Deutschland. Und da hält der Göster zusammen mit dem Kramlich einen Vortrag. Mhm. Also der Göster ist von Oestomotex und der Kurt Kramlich von
der Dortmund. Wir haben ja kurz auch noch drüber gesprochen. Er hatte ja letztes Jahr dieses Besuch in seinem Haus.
Genau. Von der dortigen Organisation. Ja.
Ich habe voll vergessen, ich war im Kino.
Was hast du da angeschaut?
Macht Energie, ein Film über alternative Energie.
Okay.
Energieversorgung und ja, Dokumentationsfilm, Dokumentarfilm und läuft im Kino derzeit. Ich finde, er ist empfehlenswert. Er ist jetzt nicht, am Anfang braucht man ein bisschen Geduld, weil es werden gleich einmal so Fracking-Situationen in Alaska gezeigt und aus den USA auch so eine Landschaft, wo es Fracking machen und da sieht man dann so eine Umweltaktivistin, die füllt aus dem Brunnen Wasser ab und zündet es dann an, weil da das gelöste Erdgas drinnen ist. Und dann reden sie halt, man sieht diese riesigen Caterpillars rumfahren in Kanada, in diesen Mondlandschaften, wo sie da die Umwelt total kaputt machen, um ihr Fracking-Gas zu sagen. Und dann redet halt so ein Arzt, der so eine Indianersiedlung betreut, und der sagt, die haben da halt alle Krebs, und er hat dann gefragt, was tun die da überhaupt für Gift rein, und die sagen es eben nicht, und die Regierung halt zusammen. Und am Anfang ist es ein bisschen so, dass so, alles ist schlecht und du kannst überhaupt nichts tun, und dann kommen aber halt auch so ein paar Gegenbeispiele halt von Leuten, die andere Wege aufzeigen, wie du mit Energie und speziell mit Energieautarkie umgehen kannst. Mhm. Und darunter auch zwei Beispiele aus Österreich. Eins ist der Herr Löser, der Energierebell, ist ein Bauer, der energieautark ist. Und ein anderes, ich habe auch schon drüber geredet. Ja,
da ist ein Buch, glaube ich.
Genau, habe ein Buch von ihm geredet. Und der fährt halt, der macht den Treibstoff, den er für seine Landwirtschaftsmaschinen baut, macht er mit Sonnenblumen selbst. Mhm. Also auf einem Teil seiner Ackerfläche baut er sein eigenes Benzin an, sozusagen. Und das andere ist, Positivbeispiel ist die Stadtwerke Murau, kennt man vom Murauer Bier, die haben sehr viel Holz und die haben einfach Hackschnitzelanlagen gemacht und haben das Ziel, energieautark zu werden und sind schon ziemlich weit fortgeschritten dabei und haben auch viele Solarzellen. Und
das ist eine österreichische Produktion dazu, oder?
Ich nehme an, ja, also die Sprecherstimme ist deutsch, also okay. Ich nehme an, sie ist für einen deutschsprachigen Markt produziert, aber es sind auf jeden Fall zwei Österreich drin. Sonst sieht man zwei französische Umweltaktivisten, zum Beispiel einen, der hat das Endlager in La Hague gebaut, wo es Plutonium einbunkern, und der sagt halt, damals, wie er es baut hat, in den 60er Jahren, hat man das noch nicht so gut gewusst, wie man das überhaupt baut, weil das war alles neu, und er ist halt sehr dafür, dass man das jetzt saniert, weil es tritt schon Tritium aus und verseucht halt das Grundwasser, und dann sieht man so Gemeinderatssitzungen, wo sie den halt niederbügeln und sagen, er soll da nicht stören, und es ist eh alles in Ordnung. Ja, also es sind sehr viel beklemmende Momente auch drin.
Natürlich.
Aber wie gesagt, es wird auch gezeigt, dass wenn du politischen Willen hast, kannst du durchaus das Ganze auch anders aufziehen und Es wird vor allem.
Es ist nicht nur negativ, sondern.
Es ist nicht nur negativ, das ist das Gute. Ich hätte mir ein bisschen mehr positiv und Mitmachbeispiele gewünscht. Ein sehr schönes ist, da haben sie einen Afrikaner und der ist in Burkina Faso, also einem afrikanischen Land. Und da geht es einfach um die Notwendigkeit einer einer Solarlampe. Mhm. Da zeigt er einfach, dass seine Neffen wesentlich bessere Schullampen haben, seit er halt ihnen eine Solaranlage gemacht hat mit einer Lampe, das nachts lernen können, weil ja, das sind ganz einfach Sachen und es wird auch schön zeigt, der Zusammenhang, halt, dass da zwar riesige Staudämme sind, Obervolta ist das, aber die Leute in der Umgebung haben halt nichts von dem Strom und der wird auch ihnen nicht verkauft, weil sie zu arm sind, den sich zu leisten und was machen sie dann? Sie holzen halt die Gegend ab und verheizen das Holz, was natürlich wieder die Wüstenbildung fördern und so Sachen, aber und der Afrikaner, der dort ist, redet Deutsch, also der dürfte in Mödling oder in irgendeiner österreichischen Schule gelernt haben und das ist dann recht lieb, weil er dann mit ein bisschen einem Dialekt redet. Und ja, sie machen sich über Desertech lustig, diese Großkonzern-Sache, dass du in der Sahara Solarkraftwerke bauen musst, wo du den Strom dann übers Mittelmeer nach Deutschland leitest zu den Verbrauchern und so. Und diese Gleichspannungs-, wie heißt das, Gigagrid. Und die Aussage des Films ist eigentlich, also wenn du willst, dann solltest du schauen, dass du dezentrale Anlagen baust und schaust, dass Städte oder kleine Verbünde halt autonom sind und nicht den Energiekonzernen du alles glaubst, was die erzählen.
Also prinzipiell eine Empfehlung eigentlich.
Schon, ja. Also ich vermute halt, dass die Leute, die sich es anschauen, wissen viele gewisse Sachen eh schon.
Es ist immer das Problem halt.
Werden dann noch mehr niedergeschmettert, ja. Die das eigentlich bewegen soll, die es politische Parteien wählen, die daran schuld sind, dass die Sache so ist, wie sie ist, die werden sich den Film eh nicht anschauen.
Das ist halt,
also deshalb hätte ich mir gern mehr Positivbeispiele gewünscht.
Okay.
Dass du halt mehr sagst, okay, mach das und das und dann passiert das und das.
Mehr nach Anleitung, ja.
Aber sonst macht Energie derzeit in mehreren österreichischen Kinos zu sehen.
Ein kurzes Thema habe ich auch noch. Am letzten Treffen war einer von der Mozilla Foundation, bei der OSD-Montix-Treffen war einer von der Mozilla Foundation bei uns.
Mhm.
Und hat gemeint, ob wir kooperieren wollen, sie würden gern Sixlabahn anbinden.
Oh, schön.
Ja, weil das Internet der Dinge ist bei ihnen ein Thema und ob wir ihnen dabei helfen. Ne, haben wir gesagt, ja. Der hat auch ein Mainboard mitgehabt für Firefox OS.
Interessant.
Ja, das heißt, Moment, ich habe mir sogar aufgeschrieben. Und die verwenden eben auch solche Mainboards.
Mhm.
Das ist eigentlich ein Computer-Mainboard. Was in ein Computergehäuse passt, ist aber kein Intel-Chip oben, sondern ein ARM-Chip.
Okay.
Und da rennt Firefox OS drauf. Ist aber in einem Formfaktor und Steckerbelegung eines normalen PCs. Und Moment, wo habe ich ihn jetzt stehen?
Also eigentlich so ein kleiner Bordcomputer, so wie es der Raspi oder so in der
Art. Nein, ein richtiger PC.
Ah, richtiger, okay.
Ein richtiges Mainboard.
Wow, okay.
Ja, ein kleines Mainboard. Da gibt es auch diese kleinen Atom-Mainboards.
Mhm,
Das ist der gleiche Formfaktor.
Okay.
Ja, das heißt, man kann es auch nicht unterscheiden, man merkt es nur daran, dass kein Kühlkörper oben ist.
Mhm.
Sonst heißt alle Anschlüsse, Harrock oder irgendwie so heißt es. Irgendwo haben wir es aufgeschrieben.
Und konntet ihr euch das dann noch anschauen, das, was da drauf, was Firefox OS das drauf gelaufen ist? Beziehungsweise habt ihr überhaupt was gesehen oder war das eh nur Kommando?
Das Firefox OS, er hat das Mainboard mitgehabt, damit wir sehen können, was man da alles anstecken kann.
Okay, wegen den Anschlüssen, ja.
Und wir können Shields bauen, auf jeden Fall 1:1 für alle Geräte, die schon eine Serie haben. Ja. Gerne entweder 3,3 Volt, 1,8 Volt oder irgendwas. Eine digitale serielle Schnittstelle haben, ist das kein Problem. Und das ist dort auch vorhanden. Das heißt, man kann relativ leicht ein Schild dafür bauen.
Na bitte, cool.
Und ja, das hat recht interessant geklungen. Mit den neueren Versionen müsste es bald gehen. Momentan geht es noch nicht. Das liegt auch daran, dass mein Firefox OS noch kein UDP-Board aufmachen kann.
Okay, das muss
aus noch der App lernen. Heraus. Momentan nur TCP. Wir brauchen aber UDP, weil ja Coop über UDP redet. Das haben wir besprochen, was wir da alles benötigen. Und er hat gemeint, ja, und er arbeitet zusammen mit einer Frau, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, die relativ viel zum Sagen hat und auch durchs Land zieht in Amerika und Werbung macht für Sixlabahn.
Mhm.
Und die hätte halt gern mehr englische Seiten von uns. Wir haben aber meistens momentan nur deutsche Seiten, ja, weil wir in Österreich leben.
Mhm.
Also wir suchen dann Leute, die das übersetzen und das englische Wiki befüllen, damit eben die Mozilla-Leute mal mitschauen können. Ja. Jetzt können zwar die europäischen Mozilla-Leute mitschauen, die zumindest Deutsch können, aber die anderen nicht. Ne? Mhm. Ja. Ja, und das heißt, spannend. Wir versuchen jetzt für verschiedenste Geräte auch Shields zu bauen. Für den Raspberry gibt es schon das Edge-Shield.
Ja.
Und da gibt es demnächst auch ein Starter-Kit dazu. Das heißt, man kann das Edge-Shield mit einer SD-Karte und zwei Mercoboards
loslegen.
Oder einem Mercoboard mit Programmer in einem Sackerl beziehen können, wenn man möchte.
Ja. Gut, ich würde sagen, langsam aber doch. Machen wir Schluss. Okay. Also dann, schön war's. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Bis bald.
Bis dann.